Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 259, heute mit Felix.
Blast.
Felix.
From the past.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Diesmal hat es ja fast ganz gut geklappt mit dem Start. Wo letzte Woche habt ihr, vorletzte
Woche. Mit dem Klatschen
meinst du? Mit dem Klatschen auch, aber diese Begrüßung hat letztes Mal nicht so richtig geklappt. Da habt ihr
man weiß immer nicht, welcher Felix gemeint ist. Da müssen wir uns mal was ausdenken.
Ich kann ja dann sagen, Felix 1.
Ja, aber das macht gerade nicht besser, Ingo.
Nicht? Nee.
Hilft nicht. Aber du kannst zum Beispiel sagen, the one real Felix. Und dann ist klar, ich.
Ja.
Und dann kann der Lead
Felix
sein.
Ich kann ja der alte Felix und der junge Felix sagen.
Das finde ich gut. Nee, das ist irgendwie, das ist Ageismus oder so. Das finde ich nicht in Ordnung.
Siehst du?
Ja, nur weil du alt bist. Ja, richtig. Richtig.
Aber wir sind noch eine Generation. Hallo.
Der hippe Felix und der junge Felix vielleicht, dann ist klar.
Und wer bist du?
Hey.
Und wer bist du?
Der hippe Felix natürlich.
Ja, aber das kann ja...
Jedenfalls denkt sich der Ingo da was aus, wir klären das.
Genau. Ingo muss das leider, wir können da ja nichts für.
Nee, der Ingo macht immer alles, da kann man ja nichts machen.
Ja. Gut, dann steigen wir doch ein mit Blast from the Past. Mhm, ich weiß nicht, macht jetzt jemand Shownotes, Kapitelmarken? Nicht Shownotes, Shownotes machen wir immer. Kapitelmarken.
Soll hier, ich hier ein Datum dahinter schreiben oder was?
Machst du jetzt Kapitelmarken?
Ja, ich...
2018?
Ja, aber ich hab gedacht, wir machen das so wie das letzte Mal.
Ja,
also ich? Doch. Nee.
wait. ja, es wurde sich bitterlich beschwert.
Welcher eine Typ hat hier Kapitelmarken gewollt?
Ja, mehrere haben.
Was? Mehr als eine Person?
Ja, leider mehr
Scheiße,
als eine Person.
Dann haben wir keine andere, dann haben wir keine andere
Bei
Wahl,
einer Person hätten wir vielleicht noch
ignorieren können, ja.
Ja, welche ignorieren können. Aber nee, es war mehr als eine. Ja.
Also, Ingo, wenn du das nachträglich hier wieder zu einer Spur zusammenschneidest, dann würde ich mich bereit erklären, da dann wieder Kapitelmarken dran zu machen, nachträglich.
Okay. Gut, also nicht während der Sendung.
Nicht,
der Markus
macht
das ja, schafft das ja irgendwie neben der Sendung.
Das können nur intelligente Leute und da gehört der Markus dazu, bin dann ich nicht.
Könnte man nicht irgendwie so einen Knopf machen und der nimmt einfach, der macht einfach nur hier die Zahl dann rein?
Ja.
Zum Beispiel, ich drücke jetzt K, Alt K oder so und dann ist es mein Hotkey für dieses Datum.
Korrekt, mach.
Okay, alles klar, ich muss jetzt hier Awesome WM, Text, genau. Input, Date oder so.
Ich weiß keine Ahnung. Ist nicht so, dass nicht andere Leute das auch schon mal irgendwie halbwegs gelöst haben. Das Problem ist halt, du musst dann hinterher die Zeit, die wir jetzt haben, matchen mit der relativen Zeit, die dann unsere Spur hat. Ne? Das ist so das Problem.
Nee, das finde ich blöd. Da habe ich jetzt keine Lust mehr. Aber es könnte jemand anders machen mit meinem Input.
Mhm.
Ingo?
Was?
Du könntest das dann am Ende durchmatchen, oder?
Das
also ich.
Aber was könnte man nicht quasi die Nullzeit machen, wenn man
klatscht? Ja, natürlich. Natürlich könntest du.
Ja, aber klatschen dann, ist ja nicht richtig. Also ja.
Ingo.
Wenn ich sage Hallihallo, da ist Null.
Das kann ich nicht.
Klasse?
Ja.
Hallihallo?
Nein.
Das ist
absolut unmöglich.
Das ist, sonst sind ja auch 10 Sekunden falsch. 12, 13.
Insert. Warte mal, doch, das kann man noch mit X2-Tool machen, oder? Ja, guck mal, das ist fertig.
Ihr überlegt euch dann eine Lösung und dann gibt es vielleicht mehr Kapitelmarken. Genau. Gucken wir mal. Also der eine Felix wird das machen und der andere Felix überlegt sich was. Das ist kommt gut.
Ja, richtig.
Und also, der eine Felix kriegt demnächst auch ButterFS auf sein System.
What?
Finally.
Gott sei Dank.
Endlich.
Ich hab gedacht, ich bekomme ButterFS reingedrückt.
Du bekommst
das
auch ButterFS.
Nee, man nicht.
Ja. Ich komm vorbei und installiere dir ButterFS auf deinem
Nein.
Laptop. Warum nicht?
Ich habe gehört, der eine Felix verwendet ja so ein System, nennt sich Fedora. Und die haben sich jetzt, letztes Mal haben wir darüber geredet, war der Vorschlag da und jetzt ist es durch irgendein Board gegangen und die haben, wie haben sie abgestimmt? 8 haben gesagt ja, einer hat gesagt nein, keiner hat sich enthalten. Und damit soll jetzt im nächsten Fedora, also Fedora 33, soll die Standardvariante automatisch defaulten zu ButterFS. Also wenn ihr ein frisches Fedora 33 installiert, dann werdet ihr dann ein ButterFS kriegen. Also wer updatet, bleibt natürlich alles so. Aber wenn man frisch installiert, ist der Default erstmal ButterFS. Finde ich gut. Super Sache. Mag ich ja Fedora gleich ein ganz bisschen mehr.
Finde ich gut.
Okay.
Vor allem sprechen Sie ja jetzt auch noch, was die Standard Compression, Standard Compression, die Sie einsetzen möchten, ist ja noch zur Diskussion, ob sie, weiß ich nicht so genau, ich habe es mir nicht so genau angeschaut, aber es gibt ja irgendwie dieses Zlib und LZO und Z-Standard, genau, und die Lösung ist natürlich Z-Standard, wie wir alle schon wissen, ja. Aber sie tun jetzt noch so, als würden sie darüber nachdenken.
Eine Abstimmung machen oder so, ja, ja.
Und abstimmen, was sie da einsetzen möchten, aber ja.
So wie die Abstimmung für Systemd, oder? Ja, so, oh ja, wir stimmen ja voll gegen System Over, oder doch nicht.
Natürlich, das hat ja Debian ja gemacht.
Aber die haben ja das Gleiche gemacht und haben gesagt, ja, wir behalten uns hier im Kopf, dass wir auch ab und zu mal an andere Demons denken, aber eigentlich ist das scheißegal.
Ja, nee.
Das ist auch in Ordnung. Man muss einfach jetzt das mal so sehen.
Genau.
Genau. Könnte dann bedeuten, dass auch RHEL 9 dann eventuell wieder ButterFS kriegt. Sie hatten es ja deprecated, also Red Hat hatte ja für seine Enterprise-Distribution jetzt auf eine andere Lösung gesetzt und haben gesagt, nee, ButterFS machen wir nicht mehr. Fedora baut es jetzt wieder ein und da ja sozusagen Fedora eine Basis ist für RHEL. Könnte es sein, dass es dann über die Tür auch wieder reinkommt. Schauen wir mal. Aber erstmal finde ich gut, ja, bis wir BcacheFS haben, finde ich gut, dass wir jetzt alle erstmal wieder ButterFS nehmen.
Genau. Vielleicht bekommen sie ja auch in den nächsten 20 bis 30 Jahren mal RAID 5 und 6 Support. Vielleicht.
Ja, vielleicht noch nicht. Genau, ich bin auch gleich auf Mastodon angeschrieben worden, hey, wie sieht's aus? Gibt's jetzt 5 und 6, RAID 5, 6? Muss ich tatsächlich erstmal nachlesen. Turns out, nee, ist immer noch nicht.
Ist immer noch
kaputt.
So.
Also zumindest sagt es irgendeine Wiki-Kernel ButterFS, Wiki-Dings sagt, dass es, ich glaube für 5.7 habe ich tatsächlich auch geguckt, stand drüber, ist immer noch nicht. Sollte man nicht verwenden, wenn man dieses eine Write Hole oder so nicht haben will. Was man jetzt, wenn man Daten schreibt, nicht gerne hätte. Aber ich habe tatsächlich ButterFS, wenn dann im RAID 10 eingesetzt und ja, konnte dazu auch nichts sagen. Wäre aber schon schön, wenn sie das endlich mal in den Griff kriegen. Aber wenn jetzt mehr Leute das tatsächlich verwenden, vielleicht ist dann auch der Druck höher, dass man das endlich mal in den Griff kriegt und auch diese tatsächlich sehr oft benutzten RAIDs verwendet.
Wobei auf dem Desktop ist es halt vielleicht auch ein bisschen egal, weil ich weiß nicht, wie viele Leute auf ihrem Laptop irgendwie ein RAID 6 oder ein RAID 5 fahren können und wollen. Nee, von dem her. Genau.
Da benutze ich es auch nicht. Also das Einzige, was ich jetzt öfter mal gemacht habe, ist tatsächlich noch eine Festplatte dran schließen, das zusammen als, ja, dann ist es ja ein RAID 0 sozusagen, mal kurz betreiben, mehr Daten drauf zu speichern und dann irgendwann wieder wegzunehmen, weil das so portabel ist, ist dann auch doof. Nee, aber sonst brauche ich natürlich, ist natürlich diese Snapshots-Features und so, das ist schon gut. Jedes Mal, wenn man ein Update vorher macht, ja, ich weiß, man kann auch das benutzen, was der andere Felix verwendet, dann kann man sich andere Sachen kaputt schießen und jederzeit zurückrollen. Aber
ja,
Ja.
Ich bin hier gar nicht am Coden nebenbei oder so.
Man kann aber auch Butterfest nehmen, beim Update macht dann Snapshot und wenn kaputt geht, dann bootet man halt einen Snapshot.
Dann hast du wahrscheinlich immer noch Angst, weil irgendwas anderes du wahrscheinlich nicht gesnapshot hattest oder so.
Nee, hab ich keine
schon gemacht?
Ich hab das ganz oft schon gemacht, ja.
So mit was, so einer Rolling. Das ist ein scheiß fragiles System, hey.
Na, ist eine Rolling Release. Rolling Release geht immer mal was kaputt.
So Bowlingkugel, die einfach mal ab und zu was kaputt macht.
Ja. Ist halt so.
Ja.
Gut.
Ja, nee, ist okay.
Gut, ButterFS kommt voran. So. Dann habt ihr wahrscheinlich, weiß ich nicht, war da heute schon mal auf GitHub? Nee. Habt ihr gesehen, dass er jetzt so einen neuen Badge hat, den Arctic Code Vault Contributor?
Ja, ich würde aber gerne sehen, wozu ich jetzt wirklich contributed habe. Ich hab's nicht herausgefunden. Da steht nur so, diese drei and more.
Genau, das steht bei mir auch.
Ja, toll. Ich würde gerne wissen, wie krass ich bin.
Du bist total krass. Das kann ich dir so schon sagen.
Das ist mir schon klar, aber wie krass?
Ja, ist jetzt krass. Die Frage.
Wie?
Weiter habe ich mich damit auch nicht beschäftigt. Ich habe bloß gesehen, wir haben jetzt einen Arctic Code World Contributor Badge. Hip, hip, hooray.
Das ist bestimmt super, wenn du zu irgendwelchen obszönen Sachen contributed hast und das die einzigen Sachen sind, die dann in diesem Code World gelandet sind. Dann hast du quasi für immer dieses, zu Hentai Downloader contributed.
Du kannst das Ding auch verstecken, wurde mir gesagt.
Okay, alles klar. Das ist ja praktisch. So, ich habe diesen GitHub-Account, sagen sie mir ja, ups. Na gut, immerhin zu Open Source und contributed. Ist ja auch schön.
Genau, also wenn ihr das habt, dann habt ihr jetzt auch Code von euch im kalten Eis irgendwo eingelagert auf Mikrofilm. Ja. Hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, über dieses Projekt. Jetzt ist abgeschlossen, jetzt habt ihr alle diesen Badge, alle, die mitgemacht haben. Ich glaube, was Februar hatten sie es eingefroren, ne? Februar. Irgendwann haben sie genommen, alles, was aktiv war und mindestens so und so 2. viel.
2. Februar, ja, also 2.2.2020, so war schon auch ein cooles
Thema. Okay. Genau, und alles, was da im letzten Jahr aktiv war und über so und so viel Großcommits, keine Ahnung, irgendwas hatte, haben sie irgendwie eingefroren, ein paar Terabyte. Und ja, ist auch eine Anleitung bei, wie man es liest und irgendwas auf mehreren Sprachen und ist alles drin und mal gucken, ob das in ein paar hundert Jahren noch jemand braucht.
Ja, nee, da halten wir euch auf dem Laufenden.
Genau. Ja, damit ihr wisst, wie das ausging, das Projekt.
Ja, genau.
Oder falls ihr diesen Podcast hier in ein paar hunderttausend Jahren noch hört, dann könnt ihr auch nochmal nachgucken, ob das noch im Eis eingeschlossen ist. Gut, dann Ambi. Stimmt, das war dieses, da hatte irgendjemand vorgeschlagen, ne, dass man das sich da angucken sollte. Irgendein Hörer hatte vorgeschlagen, dass wir uns Ambi angucken.
Genau, und ich habe es mir tatsächlich, ich habe ja das letzte Mal gesagt, ja, kann man bestimmt machen, werde ich mir halt nicht aufsetzen, weil ich schon Plex habe.
Turns out,
hast doch gemacht, weil er dir langweilig war.
Nee, turns out, jemand hat gesagt, hey, ich habe sowas aufgesetzt, willst du ausprobieren? Und dann habe ich das halt ausprobiert. Und funktioniert. Kann man machen. Ist okay von 10, würde ich sagen. Und ja, das UI ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen, ist ein bisschen sehr schlicht, gerade so das Webzeug. Das Apple-Zeug soll wohl ganz gut sein, habe ich mir sagen lassen. Benutze ich halt aber selber nicht. Und sonst so? Ja, also sieht ordentlich aus, hat irgendwie für das bisschen, was ich da rumgeklickt hat, gut funktioniert. Also ich denke, das ist definitiv eine Alternative. Ich werde halt trotzdem nicht migrieren, weil es hat halt irgendwie nicht dieses Bonus-Feature, wo ich sagen muss, so, das brauche ich unbedingt. Oder das löst halt irgendwie so viel besser als Plex, dass es irgendwie sich lohnen würde, für mich zu migrieren.
Okay, ist es komplett Open Source oder ist es so ähnlich wie Plex, dass man auch irgendwie was bezahlen muss dafür? Oder, also ich meine, es wird von irgendeiner Firma, sehe ich hier, Ambi LLC, Also wird von irgendeiner Firma betrieben, muss man das kaufen, ist es Open Source?
Also du kannst es einfach, gleich wie bei Plex, kannst es einfach einsetzen und sie haben halt auch irgendwie so Bonus-Feature, so ein Premium, wo du halt zahlst.
Halt aber es ist ähnlich. Nicht Open Source, also es ist nicht wie doch, Kodi
es,
oder so.
Es ist wohl mehr Open Source als Plex, also weil Plex ist ja
closed, ja.
Ja, ziemlich closed source. Und MBI ist irgendwie, ich glaube, in C-Sharp geschrieben oder so und es halt gibt halt irgendwie den GitHub-Account dazu.
Okay, weil auf der Webseite sehe ich davon nichts. Da werben sie überhaupt nicht damit. Wenn du hier auf About gehst, steht da nicht irgendwas von Open Source oder von irgendwie, deswegen wundert es mich jetzt.
Nö, aber du kannst oben im Banner hast du irgendwo das GitHub-Ding sie.
Ja, okay.
Und wenn du da draufklickst, da ich habe mir das aber auch nicht so im Detail angeschaut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Aber es scheint schon ziemlich open sourceig zu sein.
Gibt zwei Leute, die dran entwickeln.
Coolen Kids einfach.
Ja, so scheint. Okay. Gibt's da irgendwelche Apps für Android, iOS, Selfish?
Ja, genau. Ja, okay. Halt, der ganze Zoo. Also für Ypsis, für Selfish, was gibt's?
Nein, für Android gibt's das. Das muss reichen, Ingo.
Vermutlich nicht, aber ja, es gibt halt irgendwie HTML5, ne? Und es gibt halt irgendwie diese Apps für irgendwie vermutlich diese Smart TVs und so. Es gibt irgendwie eine Roku-App. Es gibt irgendwie die Kodi-App und so, also da gibt es schon ein paar Optionen.
Okay. Gut, könnt ihr euch angucken, wenn ihr es braucht, wenn ihr was anderes als Plesk wollt, was vielleicht ein bisschen mehr Open Source ist. So tief haben wir es uns dann doch wieder nicht angeguckt. Aber der Felix hat
so
sich angeguckt.
So gut sind wir vorbereitet.
Ja, das ist auf jeden Fall funktioniert. Immerhin.
Genau.
So weit sind
das
wir
stimmt,
gekommen.
Ja. Also es funktioniert auch okay von 10.
Okay. Dann soll's irgendwie, irgendjemand hat vorgeschlagen, dass es eine europäische Certificate Authority mit ACME-Protokoll gibt. Also, weil ich ja letztes Mal rumgeheult habe, wir machen dann alle nur noch irgendwie Let's Encrypt. Ja, okay, wir machen Let's Encrypt und eine andere CA, die auch ACME benutzt.
Ja, also das sind schon mal zwei, Ingo.
Ja. Ich finde auch, das reicht.
Es reißt sich mal ist zusammen.
Fertig.
Ja, okay, ist fertig, gut. Okay, also wenn ihr nicht...
Wie heißt denn die andere? Können wir jetzt mal ein bisschen Werbung machen? Ja.
Bypass.
Bypass. Bypass ja, man dann.
Bypass. Habe ich
aber
nicht verwendet, keine Ahnung.
Du bekommst auch keine Wildcards.
Ja, dann bringt mir das
was nichts. Natürlich ein No-Go ist für Ingo, aber für alle anderen, die irgendwie drei Domains haben, können die halt einfach... also sie haben halt Multi-Domain-Supports. Heißt, du kannst da halt deine drei Domains eintragen und kannst dein Zertifikat auch von da holen.
Und ist auch frei, ne? Ja, scheint
ja,
so irgendwas,
ja, genau.
Irgendwas aus Skandinavien. Aber man kann auch irgendwas kaufen oder zumindest.
Ja, du kannst da dann halt auch irgendwie diese Extended
sie kaufen. Na gut, okay.
Ja, wo du Organisation validieren kannst und dass du ein Legal Person bist und bla bla.
Eine Lego
bla, bla.
Person.
Ja, eine Lego Person.
Okay, alles klar. Nice. Dann könnt ihr direkt auswählen, oh ja, ist Lego Person. Na gut, der kriegt keins.
Ja, also ich meine, weil du so rumgeheult hast, da gibt's, also es gibt halt irgendwie und das, es gibt bestimmt auch noch mehr, das heißt, vielleicht sollten wir einfach ein bisschen diversifizieren und nicht alle einfach nur Let's Encrypt benutzen.
Nee, ja, alle Let's Encrypt benutzen. Das soll der Scheiß, ja.
Genau. Machen wir noch mal eine Umfrage hier. Wer benutzt diese europäische CA mit ACME?
Was?
Ja, genau. Und
ach,
wer
so, die ja. Bypass, genau.
Bypass.
Und wer benutzt sowas, Let's Encrypt? Das freu ich noch nicht.
Ja.
Jo.
Ja.
Jo.
Ja. Ja. Ja, leider. Okay.
Gut, haben wir festgestellt, alle 100% der Teilnehmer verwenden Let's Encrypt und ist immer noch ein Problem.
Na gut, gucken wir uns mal Bypass an. Muss man dafür bezahlen oder was machen die?
Nee, hast du nicht zugehört?
Nee, ich habe ehrlich gesagt nicht gehört. Das muss ich jetzt mal fairerweise hier dazu sagen.
Ja. Hier ist, ja, du kannst einfach die Server-URL bei deinem Zertbot austauschen und fertig.
Okay, das ist gut.
Also es ist halt wirklich...
Aber wird denen gleich vertraut? Weil bei Let's Encrypt ist es ja so, dass eigentlich alle denen jetzt vertrauen und diese komischen Bypass-Menschen, kann man denen vertrauen?
Ja. Die verkaufen Shit, denen kann man vertrauen.
Das sagst du jetzt so.
Voll. Nee, ich weiß nicht, also ich habe jetzt gerade nicht geschaut, wer ihre Root-CA ist, aber ich glaube schon, dass sie auch...
Die werden das Zeug nicht verkaufen, wenn sie nicht in allen Browsern drin wären, also...
Das sagst du jetzt so.
Ja,
ich würde das auch so annehmen.
Ja. Und wenn sie an der Deutschen Telekom dranhängen oder sonst jemand, das kann ja, oder an irgendeiner iranischen CA oder, nee, gut, also iranisch geht nicht, aber israelisch, kann ja alles Mögliche machen.
Also es gibt ein Bypass Class 3 Root CA. Also ich, ja. Vielleicht haben sie auch selber eins, was, ja, ich glaube, sie haben, ich würde mal daraus schließen, dass sie halt selber irgend so ein Hutzia sind, was.
Die haben sich da überall reingeninjert.
Die haben Geld damit verdient.
Ja, darum. Okay. Das ist der kommen Trick. Aus Norwegen und haben Geld damit verdient. Norweger sind gut, wir vertrauen euch. Dann, ja.
Ja, ja.
Kann ich einfach allen Norwegern vertrauen? Sind wir denn hier?
Ja. Ja, nur den mit Zertifikat.
Okay, alles klar. Dann ist in Ordnung.
Gut. Sagen. Dann kommen wir zu Simple Snap. Simple Snap.
Simple Snap.
Simple Snap.
Ich hab keine Ahnung. Snap.
Ja.
Simple Snap. Ich hab ja das letzte Mal ein bisschen rumgeheult, dass das mit diesen Snapshots, dass man die ja auch bei Butterfest, ja. Snapshots sind geil. Das ja. Problem ist, irgendwann sollte man sie wieder weglöschen. Ja. Man sollte so ein Snapshot-Rotier-Ding sie haben. Und Simple Snap ist ein Tool, um ZFS-Snapshots übers Netzwerk zu transferieren. Und man kann wohl das Rotating, dieses Snapshot-Rotating da viel besser einbauen. Und ich muss mir das mal anschauen, weil aktuell mein selber gebasteltes Zeug macht das ja offensichtlich nicht so gut. Entweder schaue ich mir da ab, wie man das richtig macht, oder ich nehme einfach gerade das.
Genau. Weil und wenn was nicht geht, dann machst du halt da.
Aber du halt ich mit. Muss sagen, für das, dass es Simple Snap heißt,
ist nicht simple, ist meistens so.
Also wenn es schon im Namen hat, dann kann es nicht simple sein.
Genau.
Ja. Also was alle Adap gelernt haben.
Also es ist bestimmt nicht super kompliziert, aber ich habe
SNMP.
Ja, genau, ja. Genau. Erzähl nein, mir danke. Ja. Nein, danke.
SNMP, nein, danke. Das ist ein guter Name schon, jetzt.
Ja, also immer wenn was simpel im Namen hat, dann weiß man schon von vornherein, ist nicht einfach, das zu benutzen.
Genau. Auf jeden Fall, so beim kurz drüber schauen, war mir nicht ganz klar, wie ich das jetzt irgendwie in mein Zeug einbauen. Ich wollte das auch nicht, ich kann das halt nicht einfach so machen, weil wenn da was schief geht und ich zu viele Snapshots weglösche oder so, muss ich halt wieder einen vollen Snapshot machen und terabyteweise Daten hochzuladen ist auch bei, selbst bei Gigabit-Leitung eher so mäßig.
Macht man nicht so gerne, ja.
Ja, geht halt trotzdem dann lange. Mhm. Das halt.
Lange ist nicht gut.
Es geht halt zu lange, ist halt nicht so 5 Minuten. Ist dann halt irgendwie nicht so eine Sache von 5 Minuten. Was halt gar nicht mal so gut ist.
Mhm. Großes Problem, ja.
Genau. Und dann, last but not least, im Blast from the Past, dieses mit SSD und Bits, also irgendwie gar nicht so einfach, dieses Thema. Also wenn da irgendjemand gute Papers dazu hat, wäre ich echt mal interessiert, weil ich habe so ein bisschen rumgegoogelt und ich sag mal so, es gibt viele Leute, die viele Dinge behaupten.
Ja, das so ging es mir nämlich auch genau.
Ohne Belege, ohne, was ich gerne hätte, wäre so ein schönes Paper, wo sich mal jemand ordentlich hingesetzt hat und das mit Referenzen versehen hat und halt nicht einfach
ausprobiert hat, ja. Weil ich meine, ein Jahr ist jetzt echt nicht so lang.
Jetzt schreibt doch mal einer seine Masterarbeit darüber. Gibt's doch nicht.
Ja, echt mal. Weil im Internet, ja, es gibt halt so Artikel und dann gibt's Leute, die sagen, ja, ist absolut kein Problem. Und da gibt's Leute, die sagen so, ja, also worüber wir uns ja vermutlich einig sind, ist, dass es halt so ein theoretisches Problem ist.
Ja, vielleicht sollten wir noch ganz kurz sagen, was das Problem war, weil das ist ja schon wieder 2 Wochen her. Ja.
Das Problem. Das Problem. Wie lange halten sich Bits auf einer SSD, die nicht am Strom ist? Also man schreibt Daten auf eine SSD, steckt sie vom System ab und schließt sie in seinen Tresor ein. Wie lange überleben die Daten darauf? Und wenn man das Internet fragt, gibt es von das absolut kein Problem mehrere Jahrzehnte bis zu
nächste Woche ist eigentlich schon vorbei.
Ja, in einer Woche. Und ja, genau. Was auch wohl ziemlich klar ist, ist halt, je gebrauchter sie ist, desto schlimmer. Und Temperatur spielt wohl eine große Rolle. Also irgendwie, ich glaube, wenn es wärmer ist, ist halt weniger gut. Aber sonst gibt's halt, ja, der Range, der das Internet so vorschlägt, wie lange dann sowas
halten kann.
Und die Frage ist halt auch, gerade so Bitflips fallen ja eventuell nicht auf. Darum hätte ich da echt gerne mal jemand, der hier ordentlich ist. Also wenn ihr sowas kennt, gerne in die
Kommentare.
Also
die Sache ist ja quasi, wenn es bei SSDs ein Problem ist, dann ist es ja auf jeden Fall bei USB-Sticks auch ein Problem. Und USB-Sticks hat man jetzt schon mal länger im Schrank. Und wenn da irgendwie seine Passwortdatenbank oder was weiß ich drauf ist, dann ist es ja irgendwie schon doof.
Die holst du nur alle 5 Jahre mal raus, deine Passwortdatenbank.
Na, du hast ja irgendwie so ein Backup gemacht von deiner Passwortdatenbank und dann kommt dein Hund und isst all deine anderen Passwortdatenbanken. Ja. Ah. Dann hast du das einzige Backup, was du quasi gemacht hast, ist dieses Ding auf dem USB-Stick, aber dann kommen die beiden Bitflipper oder so. Und das wäre natürlich blöd dann. Ja. Und dann wäre es schon gut zu wissen, ob das ein Problem ist oder nicht.
Mhm. Ja.
Ja.
Also auch sonst einfach mal interessant zu wissen, ob das ein Problem ist oder nicht. Ja, auf jeden Fall hat da jemand in die Kommentare geschrieben, dass es
ein Problem ist,
zumindest auch so theoretisch. Und dann gibt es ja noch diese MLC und QLC und diese neuen Technologien, wo sie irgendwie abartige Dinge machen, um mehr Bits reinzubekommen. Und das macht das Ganze vermutlich schlimmer.
Oder auch nicht, wer weiß das schon so genau.
Oder
keiner
auch
weiß
nicht.
Irgendwas.
Aber ja, vermutlich macht es das Ganze halt anfälliger. Und ja.
Okay, also wir warten, bis uns da jemand
ich hätte hier mal gerne ein ordentliches Paper dazu und nicht irgendwie so ein Typ im Internet, der einen Artikel geschrieben hat und gesagt hat, ja, ist alles kein Problem, weil ohne Belege.
Oder ein anderer
ohne
Typ, der sagt, alles voll das Problem.
Das
ist das Gleiche
genau.
In beide Richtungen. Ja.
Genau. Das Einzige, was ich sagen kann, meine SSDs, die ich halt so extern benutze, ich hatte bisher ja noch keine Probleme und die sind jetzt auch schon mal ein paar Monate ohne, dass sie Strom hatten, irgendwo rumgelegen. Aber jetzt kann ich irgendwie auch einen Artikel verfassen und sagen, ist alles kein Problem. Habe ich selber.
Ich habe sie ausprobiert mit meinen 5 Festplatten, die waren im Schrank, habe ich keine Themen gehabt.
Genau, alles kein Problem. Ja. Tja. Ja, dann schreib doch mal was drüber.
Ja, dann genau. Mach doch mal deine Masterthesis. Du hast doch bestimmt nichts vor.
Das bringt, ja. Das stimmt.
Ja siehst du, zack, dann
schon
weißt du, was
Thema.
Du tun hast.
Ja, super. Vielleicht. Okay, haben wir das auch noch geklärt.
Aber das Problem ist halt, ich habe keine Ahnung von dem.
Das ist egal.
Ja, Informatik und nicht irgendwie
das ist
dieses Strom.
Das hat noch niemanden abgehalten, irgendwas zu machen.
Wir machen hier ganze Podcasts schon seit Jahren und haben keine
seit
Ahnung.
Seit Jahren, so viele Stunden haben wir schon Quatsch geredet. Das ist niemanden aufgefallen, doch.
Ja,
ist einigen aufgefallen, aber ist nicht so schlimm.
Ja, aber niemand stellt dir nach dieser Sendung ein Zertifikat aus und sagt, du hast jetzt irgendwie ein, was?
Nee. Meister,
also ich habe noch kein, ich? Also.
Nee, hast du deins nicht bekommen oder was? Ich habe meins schon 2 oder 3 Mal habe ich schon mindestens. Bekommen.
Ja.
Mindestens.
Tja, ich sehe schon. Ich muss da mal.
Du bist noch nicht lange genug dabei. Anmelden.
Du bist noch nicht lange genug dabei. Genau, einfach Bedarf anmelden.
Gibt's erst ab 5 Jahren, gibt's den ersten Button oder so.
Musst du das merke ich mir, Ingo.
Ja, genau. Dann reden wir in, was, 2 Jahren oder wie lange? Ja.
Tja,
oder?
Tja.
Könnte so hinkommen, oder?
Das redet
man. Das könnte man ausrechnen. Aber
kommen,
auch nicht reden.
Ja, kommen wir zum Toten der Woche. Ich hoffe mal, bis dahin habt ihr alle eure Binärgewitter-Buttons angeheftet. Turns out, die Daten sicher in den USA zu speichern, geht nicht. Ja, ich meine, wussten wir vorher, aber die EU probiert es ja immer wieder. Neuestes Opfer jetzt der Privacy Shield. Wir erinnern uns, oder ihr euch ja scheinbar nicht, wie ich im Vorgespräch festgestellt habe.
Wir erinnern uns überhaupt gar nichts, komplett blank.
bevor wir diesen Privacy Shield hatten, hatten wir ein anderes Abkommen. Jetzt muss ich selber nochmal kurz nachgucken, wie das genau hieß. Scheiße, wie hieß denn das?
Tja, Ingo, hast du wieder nicht aufgepasst?
Hast du dir
selber nicht zugehört?
Ich hör mir selten selber zu. Genau, das war Safe Harbor.
Soll das mal vielleicht machen?
Das Safe Harbor Abkommen war davor. Ja, und dann kam auch Snowden und so und findige Leute in Europa, allem voran der Max Schrems, der hat dagegen geklagt oder gegen Facebook geklagt, weil die ja die Daten garantiert nicht sicher aufheben können und hat dieses Safe Harbor Abkommen sozusagen zu Fall gebracht, hat die EU sich gedacht, naja, scheiße, nennen wir es irgendwie anders, machen es aber irgendwie ähnlich und alles ist gut, ja. War es dann so lange auch? Ich meine, es war irgendwie schon allen klar, dass das auch nicht ganz rechtens sein kann, aber hey, die Wirtschaft braucht es ja unbedingt. Und jetzt hat der EuGH entschieden, yo, also auch dieses Privacy Shield Abkommen ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, das Datenschutzniveau wäre in den USA genauso wie bei uns. Und ja, cancelt das Ding das sozusagen.
Was Gutes,
auch.
Oder?
Das ist total gut, ja. Würde jetzt bedeuten, dass alle mal wieder nichts bei Microsoft, Google und Co. speichern können. Amazon.
Also nichts in den USA. Wenn die jetzt ihre Server einfach hier hinstellen, dann ist wieder okay.
Dann ist wieder okay. Aber.
Das heißt, ein bisschen die europäische Wirtschaft ankurbeln damit.
Schön wär's. Ich glaube halt, es wird einfach genau dasselbe passieren, was letztes Mal auch schon passiert ist. Da setzen sich jetzt mehr Politiker zusammen, basteln irgendwie was Neues, nennen es dann nicht Safe Harbor, nicht Privacy Shield, sondern
Privacy Shield 2.
Privacy Shield.
Next Harbor Privacy Abkommen, ja. Such dir was aus.
Und New Generation Privacy Shield.
Ja, Privacy Shield NG auf jeden Fall.
Genau. So nach dem Motto und dann wird alter Wein, neue Schläuche und dann haben wir das Ganze wieder und dann...
Und dann sind wir alle wieder am Koma saufen.
Dann geht der Max Schrems wieder hin und macht das alles nochmal und das ist ein bisschen traurig irgendwie. Ich meine, Hoffnung wäre, dass sich was ändert, aber ihr kennt mich ja als Optimist mit Erfahrung, ja, der sagt, jo, nee, also... Der Druck aus Amerika ist da so groß, dass sie sich irgendwas, die europäischen Politiker wieder irgendwas Schönes einfallen lassen, um das jetzt ganz schnell husch husch wieder irgendwie in trockene Tücher zu kriegen, damit ja eure Daten auch bei der NSA vorbeigehen. Ja. So, habt ihr was dazu sagen? Euch ist es wieder alles egal, oder?
Nee, doch.
Was? Was jetzt?
Ja, genau das. Na was? Nein?
Also hier, finde ich gute Sache, dass er dagegen klagt. Ich glaube auch, wie Ingo, nicht, dass was passiert deswegen. Also ja, sie werden das canceln und dann werden sie, wie vorher schon angedeutet, dieses Privacy Shield Next Generation machen. Aber hier, wer mehr wissen will, es gibt da wohl einen Podcast von einem Podcast der Rechtsbelehrungsfolge 79 heißt.
Ja.
Und da geht es um das Privacy Shield. Und wir hoffen mal, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr den Podcast hören, dann wisst ihr mehr als wir wissen, weil
Wir wissen
ja nichts. Keine Ahnung davon.
Ja, vor allem ist da ein Anwalt dabei, der sich auf diese Themen spezialisiert hat und da wahrscheinlich mehr dazu sagen kann als das, was wir hier als nicht
zusammengebrabbelt rechts, haben.
Genau. Rechtsgehilfen, Rechtsverdreher dazu sagen können. Da geht's dann wahrscheinlich eher wirklich drum, wie das jetzt, welche Auswirkungen das dann hat. Wie gesagt, theoretisch müsste man jetzt sagen, egal, wer jetzt so eine DSGVO-Erklärung hier auf seiner Webseite hat und sich dann auf diesen Privacy Shield beruft oder die Unternehmen, die darunter geschlüpft sind sozusagen, ist ja jetzt eigentlich alles hinfällig. Aber ich habe den jetzt auch noch nicht gehört. Können wir mal verlinken, vielleicht könnt ihr da reinhören. Ich würde es die nächsten Tage auch mal tun. Aber wer weiß, ob nicht einfach in 3 Wochen schon wieder irgendein neues Abkommen um die Ecke kommt. Genau. Dann machen wir weiter, oder? Also, sorry, dass ich jetzt schon wieder so negativ hier bin. Eigentlich ist es ein wichtiger...
So kennen wir dich ja.
Ja, es ist schon ein wichtiger Sieg und ich war auch, hab auch gedacht, juhu, super Sieg, zeigt auch mal wieder, dass egal, was die Politiker sich da so ausdenken, dass es halt nicht alles so einfach ist und dass sie sich gefälligst eigentlich mal auf den Hosenboden setzen sollten und die Sachen auch mal richtig machen sollen, statt irgendwie, ja, es irgendwas zusammenzuschustern, wo man in Anführungsstrichen von vornherein weiß, dass es nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Und dann davor, weiß ich nicht, amerikanischen Firmen einfach einknicken, statt einfach mal einen Arsch in der Hose zu haben, sozusagen. Ich weiß, ist alles nicht so einfach, aber ist echt traurig, dass man es nicht gleich einfach richtig machen kann. Oder besser. Ja, das richtig machen ist immer noch mal auch schwierig, ja, aber besser. Besser im Sinne für Datenschutz und so, dass unsere Daten auch ein bisschen sicherer sind, als zu sagen, jo, jeder, der hier irgendwie unter diesen Schild schlüpft, der ist schon okay. Aber ich meine, wenn dann der amerikanische Präsident irgendwie sagt, nee, du gibst aber deine Daten raus, dann können die wahrscheinlich auch nicht sehr viel machen. Außer mal noch ein bisschen rumklagen, aber naja. Ja. Nick,
traurig.
Ja, ist mich deprimiert. Das können wir weitermachen.
Schnell weiter zu Untoter der Woche.
Untoter der Woche. Ja.
Erzähl mir mehr.
Spielen.
Kennt ihr noch Worms Armageddon?
Nee, ich kenne nur World Party.
Was?
Worms World Party?
Ah.
Das 2D-Ding?
Ah, okay. Ja, also Worms Armageddon kam auch vor Arsch 1000 Jahren gefühlt raus. Also nach 21 Jahren gibt es immer wieder ein Update davon und deswegen mein Untoter der Woche. Krass, dass da sich tatsächlich an diesen alten Code nochmal jemand rangetraut hat und das ein bisschen aufgehübscht hat, so dass jetzt irgendwie mehr Bilder pro Sekunde möglich sind und mehrere Patches da sind, dass das jetzt...
Aber sie haben es nicht open sourced, oder? So wie der Soldat-Typ?
Nee, traurig.
Schade.
Das nicht.
61 neue Features, gibt es auch neue Waffen.
Tja.
Mal schauen.
Hier, siehst du, ich bin einfach zu jung. Hier, Armageddon war 99 und World Party war 2001.
Beides nicht so weit.
Cool. Ja, aber Spielprinzip ist das gleiche. Ja, irgendwelche Würmer da durch die Gegend schießen, explodieren lassen. Super Sache.
Habt ihr die 3D-Teile auch gespielt?
Wenn das Peter hört, ey. Der war scheiße. 3D-Teile waren scheiße. World Party ist der letzte gute Teil.
Nee.
Und irgendjemand, der was anderes sagt, der lügt.
Das ist leider falsch.
Ja, du lügst leider. Haben wir gerade geklärt.
Nee.
3D-Teile waren fucking crap, ey.
Nee, was war denn das? Ich glaube 4. Mayhem. Das war gut.
Wenn es quasi nur von der Seite war, aber in 3D, so. Dann von mir aus, aber nee, das ist scheiße. Ich guck mal, ich sehe das. Das
nee, ist
einfach
ist
totaler
nicht.
Crap.
Nee, es ist halt nicht. Es ist halt...
Komm, hör mir auf, ey.
Es ist halt ziemlich
Ingo, gut. Sag du mal was.
Ich habe nur die allerersten gespielt und danach bin ich da raus und ich finde nur Worms Armageddon ist das einzig wahre.
Ja, World Party ist schon in Ordnung. Kann man zusammenspielen, das war ganz nice über das Internet.
Genau.
Kann
sein, dass ich das auch mal gespielt habe. Aber hey, ist es fucking Ewigkeiten her. Ja? Also.
Warum, Ingo?
Wie? Warum? Ich habe das garantiert 2001, 2, 3 das letzte Mal gespielt. Nee, war noch in der Schulzeit, also ja. Danach habe ich das nicht mehr gespielt.
Verrückt.
Ja.
Sollst du vielleicht wieder mal? Vielleicht könntest du ja mit dem
Könnte ich ja Vierer. Jetzt tun, tatsächlich auch mit unter Wine, soll es ja jetzt wohl auch verbesserte Kompatibilität geben. Also könnte man es dann auch irgendwie unter Linux spielen. Wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Aber wie ihr alle wisst, ich habe keine Zeit für so einen Quatsch. Ja.
Nur für anderen Quatsch hast du Zeit.
Für anderen Quatsch habe ich Zeit, aber für den Quatsch nicht.
Das ist immer die gleiche.
Ja, man muss ja Prioritäten setzen. Und demzufolge, also wenn ich nicht gerade in der Zeit zurückreise sozusagen, wird es das wahrscheinlich in nächster Zeit nicht geben. Aber frag mich in 20 Jahren nochmal. Vielleicht kommen ja dann neue Patches für Worms aber gerne raus und dann reden wir nochmal drüber und dann sage ich, ja, das installiere ich mir, das war damals geil, das ist auch 40 Jahre später noch geil. Ja. Können wir einen Deal machen? Ja, in 20 Jahren reden wir nochmal drüber.
Okay, alles klar, wenn uns da jemand dran erinnert. Okay, ich mache mir einen Kalendereintrag.
Mach dir einen Kalendereintrag, genau. Also.
Hier, wenn du beim Kalendereintrag machen
willst. Podcast ja auch.
Nee, ich mache nur einen Kalendereintrag.
Ich meine, meinen ersten Podcast, damals hieß es noch nicht so, habe ich 1999 gemacht. Also von dem her kann man schon davon ausgehen, dass das auch, dass wir das hinkriegen, wenn wir so lange durchpodcasten.
Ja, scheiße, man kann immer nur im nächsten Monat gehen. Na gut, welches ist jetzt gerade?
Kannst du nicht, was hast du für einen Kalender?
Ja, Google-Kalender, ich mach mir jetzt
Kalender. Ja, aber Google-Kalender, kannst du ein neuer Termin und dann kannst du da ein Datum eingeben.
Nee, ganz nie.
Was? Hä? Doch, klar.
Kannst hier
Junge, kannst du Google-Kalender bedienen? Machst du
irgendwas? Nee, mach ich nicht. Anscheinend nicht.
Hören Sie heute
wieder. Das hört mir
Felix
auf.
Versuch.
Nee, so viele Monate kann ich nicht drücken, Mann. Das sind zu viele Monate. Ah, da. Nee, warte. Doch, da, 2040.
40.
Okay. Alles klar.
Alles klar?
Speicher an. Ingo gut. Fragen wegen Worms Armageddon. Ich hab's das mal. Da kann ich mich gerade noch dran erinnern, was ich da machen wollte.
Das wird lustig. Ja. Sehr schön.
Ach. Sehr schön, sehr schön. 20 Jahre ist quasi nix.
Nee, ist nix. Dreimal umgedreht.
Ist ein halbes Bahnjahr gerade mal. Das ist schon vorbei eigentlich, wenn es angefangen hat.
Genau. Die 5 Jahre Marke, ich habe vorher nachgeschaut, ist, der 31.03.2020. 22.
Was ist da?
Was dann?
Da bekomme ich irgend so ein Badge-Ding, weil ich 5 Jahre.
Das kannst du dir selber eintragen, das interessiert mich einen Scheiß.
Der Ingo muss sich das eintragen, weil der Ingo hat gesagt, es gibt was.
Du kriegst es dann zugeschickt, aber du musst halt auch.
Genau. Hat halt eine Postlaufzeit von 5 Jahren nochmal.
Nochmal. Das heißt eigentlich erst in 10 Jahren.
Was für ein Gauner.
Weißt du, mit der Deutschen Post, die ist ein bisschen.
Die Schweizer sind so langsam.
Aber das muss ja erstmal von der Deutschen Post an zur Schweizer Post dann. Doppelte Verzögerung.
Ja.
Großes Problem.
Muss erstmal mit dem Fluxkompensator irgendwie zurück in die Zukunft und dann kommt da einer und der sagt, der hat das Paket schon seit 50 Jahren und jetzt bringt das dir vorbei oder so ähnlich. Kommen wir zu den News. Also jetzt wirklich zu den Neuigkeiten, den wir jetzt schon hier rumgekramt haben, in Leichenfletterei betrieben haben sozusagen. Kommen wir zu den News. Corona-Warn-App.
Die Corona-Warn-App. Habt ihr sie installiert?
Ja. Yep. Darf man das dann in der Schweiz überhaupt jetzt?
Ja, wir haben eine eigene, aber wir haben eine Schweizer.
Aber du kannst auch unsere installieren. Unsere ist doch viel besser.
Du kannst beide installieren.
Ich weiß einfach nicht, wie viele...
Wenn ihr das alle installiert, dann hilft euch das auch. Es schadet ja auch nichts, mehrere Corona-Warn-Apps auf dem Telefon zu haben.
Alle Corona-Warn-Apps. Gotta catch them all.
Wie viele gibt es denn eigentlich schon? Das wäre doch
alle. Die Briten hatten eine, aber da war mit diesem Privacy-Ding irgendwie nicht so richtig dolle. In der Schweiz haben sie es bestimmt viel, viel besser gemacht. Deutschland ist ja auch ganz okay. Tja, keine Ahnung, wie viel es gibt. Genug.
Bestimmt ein paar. Auf jeden Fall, die Deutsche ist ja, haben wir auch schon gehabt, ganz okay. Die, was jetzt aktuell noch so ein bisschen das Problem ist, wohl die Infrastruktur rundherum. Also du gehst halt ins Labor, wirst getestet und dann ist halt super Deutsch, musst irgendwie so ein TAN organisieren und den Leuten anrufen und ist so, ja, klar.
Ja.
Das ja, halt.
Ist, aber es ist halt besser, als wenn die Leute einfach anrufen und sagen, oh, ich hab Corona.
Ja, aber nee, du bekommst ja so ein Laborbefund.
Genau.
Ne? Und da könnte ja ein QR-Code drauf sein, den du dann mit deinem App irgendwie einscannst, zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie so ein bisschen.
Ja, ich meine, jetzt haben wir erstmal die App. Das ist ja schon mal mehr, als sich jeder erträumt hätte, ja, dass jetzt die
das
Infrastruktur
stimmt. Und zwar dieses Jahr noch.
Dieses Jahr nicht noch. Scheiße das ist. Sie ist nicht scheiße.
Genau. Also man muss ja jetzt mal auch die Kirche im Dorf lassen. Ich finde, das mehr war einfach nicht drin.
War nicht drin. Das Ganze in gute Technik investiert, leider den guten Prozessor dann nicht mitgemacht.
Ja. Genau. Und man kann wohl noch nicht so genau sagen, ob es was gebracht hat oder nicht. Vermutlich. Nee. Ja. Vermutlich noch nicht so groß. Auf jeden Fall habe ich diese News nur reingenommen wegen der nächsten News, weil jetzt mit Corona oder Covid-19 müssen diese Restaurants zum Teil, dürfen sie ja wieder offen haben, müssen aber halt so eine Gästeliste führen.
Ja, kommt und, auf den Landkreis an, in dem.
Ja, so. Kommt aufs Land drauf an. Kommt
nee, auf den Landkreis. Also
ja, aufs
ja,
Land,
Bundesland,
aber auch.
Auf Bundesland.
Nee, Bundesland. So Schweiz, Deutschland, kennst du verschiedene Länder?
Nee,
ach,
ja,
Papalapap.
Das ist ja bei uns schon egal, ob du in den einen Ort oder in den anderen gehst. In einem müssen sie es, in den anderen nicht. Da muss ich nicht bis in die Schweiz fahren.
Ja, bei uns heißt das Kanton und hat das gleiche Problem.
Ah, da das auch schon. Ist,
Regeln sind halt.
Ihr sprecht ja auch unterschiedliche Sprachen. Das wäre ja auch furchtbar, wenn man da
fair.
Nicht,
also guter Punkt, ja, genau. Da muss ja jeder selber nochmal neu entscheiden. Wie auch immer, an gewissen Orten ist es so, dass solche Listen geführt werden müssen, in Restaurants zum Beispiel. Ja. Und wie das halt so ist, denkt sich dann halt jemand, ich schreibe hier mal so eine Web-App. Und wie das halt leider auch häufig so ist, ist irgendwie Privacy und Datenschutz ist halt
Datenschutz, Datenschmutz.
Ja,
das Zufall. In die USA geschickt.
Und da hat das jemand halt irgendwie so ein Tool angeschaut, was hier in der Schweiz benutzt wurde. Und stellt sich halt raus, ziemlich, ziemlich schlecht gemacht. Also einerseits ist die ID fortlaufend. Und halt ratbar. Und wenn du die halt eingibst, dann siehst du da halt dann die Adresse der anderen Leute und wann sie irgendwie das das Check-in passiert ist und wie man das natürlich auch typisch macht, man hat so eine Datenbank und dann löscht man natürlich keine Daten mehr, weil Daten löschen ist immer kompliziert. Also werden nach 2 Wochen auch die Daten nicht wieder rausgelöscht, so wie versprochen, sondern die sind halt einfach noch da.
Ja, versprechen kann man sich ja mal.
Ja, versprechen kann man vieles.
Ja, kann man sich ja auch mal selber.
Ja. Ja. Zwei Wochen? Ah, 2 Jahre, wenn man 2 Jahre. 2 Jahrzehnte, 2 Jahrhunderte.
2 Bahnwochen. Ja. Eine Bahnwoche ist ein Jahr, das haben wir genug Zeit.
Gut. Dann kommen wir wenigstens wieder zu schöneren Sachen.
Echt? Schönere Sachen.
Ja, schönere Sachen. Der Thunderbird kriegt ein großes Update. Ich habe ihn jetzt noch nicht drauf, was so ein bisschen daran liegt, dass ich ab und zu so verschlüsselte E-Mails auch krieg. Thunderbird zieht auch wieder mit dem Firefox gleich, kommt also in der 78 raus, ist jetzt, glaube ich, auch mittlerweile schon zum Download, wird auch eine ESR, also so eine Extended Support Release sein. Und hat jetzt einen Dunkelmodus, mehrere Sachen, die vorher extra waren, wie zum Beispiel die PGP-Sache, wird jetzt integriert, Kalender wird integriert und einige andere Sachen. Deswegen ist es auch ein großes Update und gibt noch ein paar Probleme, also insbesondere wenn man halt Enigmail, GPG verwendet, dann sollte man wohl warten, bis mindestens 78.2 rausgekommen ist. Für alle anderen können gerne schon mal updaten und sich das angucken. Ich habe es jetzt, wie gesagt, auch noch nicht gemacht, habe es bloß gelesen und habe gedacht, ja, schön, dass es doch da weitergeht. Zwischenzeitlich war das Projekt ja schon fast tot und war nur noch so im Schlafmodus. Ab und zu kam mal irgendwie so ein kleiner Security-Fix und sonst ist nichts mehr passiert. Jetzt entwickeln da wieder mehrere Leute dran und es tut sich was. Kalender integriert, Verschlüsselung integriert. Und ich habe tatsächlich die Woche auch jemandem GPG eingerichtet, damit er verschlüsselte Mails empfangen kann und senden kann. Also es wird benutzt und schön, dass sie jetzt das auch einsehen und solche Sachen dann wieder mit reinziehen und zusammen rausgeben. Dann gibt es auch nicht mehr die Probleme oder gerade, also zumindest jetzt bei den Plugins, die dann halt mit zusammen rauskommen, dass da irgendwelche Probleme mit den Addons gibt. Ansonsten, die Addon-Schnittstelle ist auch verändert worden. Also da müssen ziemlich viele Plugins geupdatet werden. Also wer viele Plugins verwendet, muss auch nochmal gucken, ob er schon updaten kann. Wer sowieso nur Thunderbird Plane verwendet, der kann natürlich jetzt auch schon mal gleich updaten und den neuen heißen Scheiß testen. Ja.
Okay. Schön. Das ist gut, oder? Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, was ist genau das Problem mit, wenn sie Encryption ja dann direkt drin haben, dann brauchst du ja dieses Enigmail.
Brauchst du nicht mehr, genau.
Brauchst du ja nicht mehr. Aber genau. Was genau, also ich verstehe das Problem nicht ganz, dann kannst du ja das Enigmail wegwerfen und dann Key da importieren und fertig ist die Laube.
Ja, aber um das schön zu machen und so zu machen, dass auch alle das verwenden können, brauchen sie halt noch ein bisschen mehr Zeit. Die Leute, die Enigma entwickelt haben, sind auch dran. Ja, die helfen auch da, die Sachen jetzt direkt in Thunderbird reinzukriegen. Aber ist halt noch Beta, ist halt noch nicht fertig und wahrscheinlich klappt noch die Übernahme, die direkte nicht und das alles ausgetüftelt ist und es schön funktioniert, sollte man halt noch warten. Also ist drin, aber wenn du es installierst und alles neu einrichten willst selber, kannst du es wohl auch verwenden. Aber wenn du erwartest, dass hinterher alles genauso funktioniert wie vorher sozusagen und du Verschlüsselung verwendest, dann möchten sie bitte noch ein bisschen mehr Zeit haben, um das alles noch zu fixen und so zu machen, dass die Übernahme dann auch problemlos klappt.
Ah ja, gut, das macht natürlich Sinn. Ja, mal schauen, mal ausprobieren.
Genau, aber wie gesagt, das ist auch der Grund, dass ich jetzt noch nicht geupdatet habe. Kann also auch nicht mehr sagen, als das, was jetzt in den News drin stand. Aber ich finde es einfach cool, dass es doch jetzt wieder mehr vorwärts geht mit dem Projekt, weil ist tatsächlich auch der Mail-Client, den ich seit, keine Ahnung, 10, 20 Jahren hauptsächlich einsetze, von dem her.
Ja. So romantisch.
Ja, ist mir ans Herz gewachsen. Schnief. Guti. Dann auch noch eine interessante News. SUSE kauft Rancher.
Was war Rancher?
Rancher, die hatten eine Zeit lang, also mittlerweile machen sie so eine Kubernetes-Management-Plattform. Sie hatten davor auch was so ähnlich funktioniert wie Kubernetes, plus ihr eigenes Produkt war, haben sie dann aufgegeben, nachdem der Kubernetes-Zug sozusagen abgefahren ist und eigentlich alle auf Kubernetes setzen und nicht mehr auf andere Technologien. Aber wenn du so Container-Orchestrierung, das mit einer netten Oberfläche haben willst, also ich meine, sonst, wenn du dich mit Kubernetes beschäftigst, musst du halt die CLI verwenden oder dir irgendein Produkt kaufen von irgendjemand, der dir was Nettes drumherum strickt. Rancher bietet das halt als Open-Source-Version an. Kannst es installieren, frei benutzen. Ansonsten, wenn du Support haben willst, dann kannst du den auch kaufen. Also klassisches Open-Source-Modell, die dann halt über Support-Verträge Geld verdienen und nicht irgendwie über Open Core oder sowas. Sie haben, ich glaube, sie haben dann auch angefangen, irgendwie noch ein eigenes Dateisystem zu entwickeln oder irgendwas in die Richtung. Also, sie machen da einiges. Ist, gerade wenn man mit Kubernetes anfangen will und sich nicht groß in die, ja, also groß ums erste Deployment kümmern will, ist das, glaube ich, ein Weg, den man gehen kann. Hast du eine nette Web-Oberfläche, kannst du deinen Cluster sozusagen zusammenklicken und den dann relativ schnell verwenden. Mhm. Ja, und die sind jetzt von SUSE gekauft worden.
Okay.
Ist für SUSE auch untypisch. Das ist, glaube ich, erst die zweite größere Akquise, die sie machen. Also anders als Red Hat, die ja einfach ziemlich viel zusammengekauft haben, ist es bei SUSE eher untypisch. Sie hatten vor ein paar Jahren mal eine Firma gekauft. Das ist, sind die Leute, die jetzt das Ceph Dashboard machen. Und ja, also das ist, also es war vorher OpenAttic und jetzt ist es sozusagen, daraus ist das Dashboard für das verteilte Dateisystem Ceph geworden. Das haben, hat sich SUSE irgendwann mal eingekauft und die Leute dazu. Und jetzt sozusagen das nächste größere, was sie sich gekauft haben, nachdem sie ja auch wieder eigenständig sind, ist Rancher. Und ja, finde ich interessant, muss ich sagen. Okay. Also finde ich einen guten Move. Mal gucken, wie sie es jetzt integrieren. Ich hoffe, dass es nicht zu stark vereinnahmen sozusagen, sondern Rancher als Open-Source-Produkt auf den Markt lassen, weil wie gesagt, war eigentlich immer eine sehr schöne Software, die für Einsteiger mit Kubernetes oder mit Container-Orchestrierung was machen wollten, immer eine sehr gute Empfehlung war. Und ich hoffe, dass sie da jetzt nicht einfach irgendein Produkt SUSE Cluster Container Manager 50.000.3 draus machen und irgendwie Rancher einstampfen.
Und Rancher einfach in Müll. Ja, das
genau, das fände ich schade. Ich hoffe, da sind intelligente Leute am Werk, die das nicht machen. Weiß man immer
die
nicht.
Die das aufhalten.
Ja, weiß man immer nicht so. Ja, also ich finde es spannend, dass, wie gesagt, jetzt auch SUSE anfängt, Zeug zu kaufen. Kann man so oder so sehen, ja. Manchmal kann es sein, dass es besser ist, sich Sachen selber zu entwickeln. Aber wenn man schneller größer werden will, dann ist, glaube ich, kaufen, egal ob das jetzt nur wegen Know-how ist oder auch wegen Produkten ist, dann definitiv eine Möglichkeit, schneller zu wachsen. Mhm. Ja. Also bin ich gespannt, wie diese Akquise sich weiterentwickelt. Und ich hoffe, wie gesagt, stark, dass Rancher als Produkt bleibt und dass man es weiter verwenden kann. Aber mehr Insights habe ich da jetzt auch nicht. Hab jetzt
schade.
Da auch nicht
bei SUSE. Da bist du doch unser SUSE-Mann.
Ja, eigentlich, ich könnte mal nachfragen, aber wie gesagt, ich kenne dann mehr so die Leute, die jetzt mit Ceph zu tun haben. Ich weiß nicht, ob die von diesem Deal schon was mitgekriegt haben oder also beteiligt waren sie sowieso nicht. Die Techies auf der Ebene sind ja da dann eher nicht so am Werk, sondern da sind ja dann andere Schichten, die sowas dann einfädeln und sich da Gedanken drüber machen. Und wahrscheinlich dürfen die dann auch immer nichts sagen. Dann kannst du sie höchstens persönlich fragen, aber dann darf ich das wahrscheinlich hinterher auch nicht im Podcast erwähnen. Also, ich weiß nichts. Ich weiß auch nicht mehr, als ich hier gelesen habe.
Na gut, dann ist es besser, wenn wir einfach irgendwelchen random Shit zusammenraten. Ja. Das ist auf jeden Fall einfacher.
Ja. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt.
Mhm. Genau. Ich bin jetzt socken von denen. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.
Von SUSE oder von Rancher oder von allen?
Von Rancher. Von Rancher.
Ja, siehst du?
Ich habe Rancher die richtige Größe oder viel zu groß? Oder zu
nee,
klein?
Nee. Die passen.
Ich glaube, perfekt. Das ist sehr wichtig.
Ich glaube, ich hatte auch welche. Irgendwo.
Ja. Aber das ist das Einzige, was ich über sie auch weiß, was sie irgendwie machen. Das so.
Das reicht doch.
Ja. Socken verteilen. Rancher, das sind die mit den Socken.
Nee, das ist leider nicht mehr so, weil mittlerweile verteilen ja alle Socken.
Ach so, ja,
also ich hab,
ja, ja,
ich,
natürlich, aber.
Das war irgendwie, ich habe SUSE-Socken, ich habe irgendwelche IBM-Cloud-Socken, also es ist irgendwie, ich habe sogar hier IO, die diesen Adblocker-Dings hier machen, Socken, also irgendwie ist der Deal gerade, man muss Socken machen.
Finde ich gut.
Auf den Socken sein. Keine Ahnung. Ja.
Das war das nächste Thema.
Mach dich auf die Socken. Ja.
Okay, alles klar. Oh, jetzt hier. Nächstes Thema. Irgendwie hat schon wieder die Koalition irgendwas Sinnvolles gemacht, was ich nicht ganz verstehen kann. Also es ist jetzt schon letztes Mal habe ich dir es ja schon gesagt, also es erstaunlich ist, wie viel sinnvolle Dinge jetzt irgendwie aus unserer Regierung rausfallen in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt hier schon wieder anscheinend ein Gesetz gegen Abmahnmissbrauch. Und da denke ich mir so, oh, pff, krass. Die CDU, CSU und SPD wollen vor allem kleinere Unternehmen und Online-Shops vor existenzgefährdeten Abmahngebühren schützen. Und ich mir so, oh, wo kommt das jetzt schon wieder her? Wer hat da jetzt aus Versehen quasi das Richtige gesagt?
Ja, aber gucken wir mal, bis es dann Gesetz ist und wie sie es dann wieder verfrickelt haben. Sorry, ich muss schon wieder Pessimist machen, ja.
Ne, hier quasi die Sanktionen für kleine Unternehmen sind in einfach gelagerten Fällen auf 1.000 Euro gedeckelt. Das heißt, mehr kannst du einfach nicht kosten.
Das klingt schon mal gut, ja.
Hier, wer dennoch missbräuchlich abgemahnt wird, soll die Rechtskosten zurückbekommen, die auch der Abmahnende geltend gemacht hat. Das heißt, wenn quasi der gesagt hat, ja, es kostet mich 250 Supermillionen Euro, dich zu verklagen und dann verliert er, dann kriegst du die Cash Money.
Okay.
Was in Ordnung ist.
Okay, also ist es jetzt.
Ich find's gut.
Sozusagen.
Ich find's.
Aber das gilt nur, wenn sich Unternehmen untereinander abmahnen, weil
ja, also so Rechtsanwaltskanzleien, die dann halt irgendwelche
Aber wenn
Firmen
wenn
abmahnen.
Wenn dich jetzt die, weiß ich nicht, die Datenschutzbehörde verknackt, dann kannst du schon immer noch
dann bist du dran.
Bist du immer noch dran. Okay, also es ist jetzt kein Freibrief zu sagen, ich verstoße einfach mal willentlich gegen die DSGVO, sondern es ist wirklich nur in Anführungsstrichen nur, damit dich einer nicht wegen was weiß ich, Wettbewerbsrecht, der hält sich aber nicht dran. Ich verklag jetzt mal alle, die hier.
Oder sein Impressum fehlt oder so.
Ja, ja, okay. Nee, das ist gut. Also, weil, ich meine, ja, klar, das Impressum kann fehlen und es kann auch hier und da mal ein kleiner Schnitzer drin sein, aber ich meine, da kann man auch die Leute irgendwie drauf hinweisen und nur.
Ja, außer die wenn, Cash Moneys.
Ja, und nur wenn der gar nicht reagiert, dann irgendwie gleich mal in Anführungsstrichen abmahnen, aber meist ist es ja, dir flattert irgendwas ins Haus, du hast überhaupt gar keine Ahnung, wo der Wind herweht, was du jetzt schon wieder falsch gemacht hast und dann ist das schon gut, das ist für kleine Unternehmen.
Ah, jetzt bist du doch jetzt findest du es doch gut. Das finde ich schön, Ingo, danke.
Ja, finde ich gut, dass es gedeckelt ist. Finde ich gut, doch. Ja. Schön.
Toll.
Ja. Nee.
Das ist doch super. Dann haben wir jetzt doch noch was Positives für den Ingo gefunden. Das reicht jetzt auch. Mehr positive Sachen haben wir, glaube ich, dieses Anonyme.
Ah, so, komm, hier, die nächste News.
Ja, komm,
was?
Klingt auch gut.
Was war, haben wir irgendwie, es gab ja dieses H256 und jetzt gibt's schon wieder das neue, das VVC.
Gesundheit.
Was dann das H266 sein wird. Und es soll wohl im Gegensatz zum Vorgänger irgendwie die Bitraten sollen um 50% sinken.
Mhm.
Aber das heißt kleinere Files, aber halt auch viel komplizierter und dementsprechend vermutlich mehr Encoding-Zeit.
Und wahrscheinlich wieder mit mehr Patenten behaftet. Und
genau, das ist das Zweite, was halt echt ein bisschen ekelhaft an dem Ding ist. Das ist halt einfach, ja.
Ja, aber das ist jetzt so wie H256, oder?
Ja, ja, genau. 65, es ist halt nicht, ist nicht wirklich schlimmer geworden, aber es ist halt auch nicht.
Und nicht besser geworden.
Besser geworden, genau. Es wäre halt schon nice, wenn wir einen gute Videocodecs hätten, die Open Source sind.
Ach, so viele, solche Ansprüche.
Tja.
Na, immerhin haben wir ja schon viele gute Open Source Audio Codecs. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, wie wir jetzt hier Opus, FLAC, keine Ahnung, immer gib ihm. Da kann man ja schon mal eine ganze Menge machen. Und ich weiß nicht, MP3 ist nicht Open Source. Also ja, die Lizenzen sind jetzt abgelaufen, aber es gibt irgendwie.
Ja, aber es gibt doch diese lame Implementation, die Open Source ist von MP3. Mhm. Und da das Patent ja jetzt abgelaufen ist, könntest du das theoretisch einfach hernehmen.
Ja, aber so ganz so einfach war es nicht.
Bist du das ist einfach.
Ja, aber ich glaube, das ist vorbei.
Ja, nee. Es gab, glaube ich, doch dann Thompson oder irgendjemand hatte dann noch irgendwelche Patente, die noch nicht ganz abgelaufen sind oder so. Also irgendwas gab es da, weswegen es jetzt trotzdem nicht ab anfeiern geht. Außerdem, wie lange haben wir MP3 jetzt? Was? 25 Jahre? Das war da auch gerade irgendeine 20, 25? 20 Jahre, oder? Das war da auch gerade eine Big Party. Das MP3, 20 Jahre? MP3?
Ja, ich hätte es so geraten, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Das war doch jetzt auch gerade erst ein Geburtstag. Und ansonsten bei Videocodex, ich weiß nicht, VP9 sind 8, 9, sind die wirklich so viel schlechter? Aber ich kenne mich mit Videocodex einfach tatsächlich nicht aus.
Ich weiß nicht, ob die so viel schlechter sind, aber sie sind halt nicht verbreitet.
Gut, also VP9 ist, lässt sich ja auch in, oder lässt sich zusammen mit Opus in WebM-Container verwenden. Aber ja, hast du recht, man hört nicht so viel davon. Aber wenn du es, da es in den ganzen Google-Sachen ja eingebaut ist, und sagen wir ehrlich, alle Browser sind irgendwie Chromium-basiert, gibt, glaube ich, nur noch Firefox, der es nicht ist, ja, ist VP9 halt auch überall drin und du könntest es halt überall als HTML5-Video verwenden. Also wenn du willst, deine Videos offen verbreiten willst, dann kannst du es halt auch in VP9 machen. Mit einem Open-Source-Audio-Codec natürlich auch noch. Ja.
Okay. Ja. Ja. Irgendwie.
Ich dachte, hier ist was Positives, aber es hat es schon wieder nicht so richtig positiv geworden gerade.
Ja, doch,
das ist der Ingo, der immer alles runterzieht. Aber es ist irgendwie.
Ja, ja, außer das, was ich hier habe. Ich habe nur die guten News, ja. Ich weiß, was den Ingo heiß macht.
Ja. Ah, ja. Gib's mir, erzähl mir, was.
Geil. Kleine Unternehmen schützen.
Ja, ich höre. Ich bin drauf. Was geht?
Ja, okay, alles klar. Was haben wir noch für kleine Unternehmen?
Reactors,
genau. Ja, kleines Unternehmen. Sehr, sehr kleines Unternehmen. Ja, so klein, dass sie jetzt ihren ersten Entwickler haben.
Nice.
Reactors. Ja, das der Windows XP-Klon oder wie Nachbau. Ja,
das ist nicht Windows 2000 sogar nur.
Ja, was ja wohl auch in Windows XP ist. Sieht aus wie Windows XP auf jeden Fall. Ja, genau. Und, oder? Sah es aus wie Windows? Ich weiß gar nicht mehr, wie es aussah. Ich habe es mal installiert. Ich weiß echt nicht mehr, wie es aussah.
Ja,
genau, und jetzt
soll NTE 5.2 sein, was wie Windows XP ist. Ja, okay. Steht hier in dem Artikel, den du verlinkt hast. Von dem her gehe ich jetzt mal davon aus, dass das stimmt.
Mhm. Ja. Tun so, als wären sie NTE 5.2 Service Pack 2.
Ja.
Anscheinend. Genau, und die haben jetzt quasi ihren eigenen Vollzeitentwickler für Reactors. Und ich frage mich, wer, ja, also, warum? Also, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
Ja, also, warum? Ich meine, es gibt immer noch irgendwelche komischen Computer, die nur, oder Maschinen, die halt laufen, aber nur mit einem kaputten Windows XP, was halt nicht mehr gepatcht wird, dann vielleicht doch lieber so ein Open-Source-System, mit dem du dann deine CNC-Fräse oder sowas steuern kannst. Oder dein Geldautomaten. Ja, das frage mich doch nicht. Für den Fall kann das schon interessant sein, ob das jetzt wert ist, da noch einen Entwickler dran zu setzen und woher der bezahlt wird, weiß ich aber auch nicht. Würde mich aber schon interessieren. Steht es in dem Artikel
also
nicht drin?
Also die Readme sagt wohl, also das finde ich sehr nice, currently focused on Windows Server 2003 compatibility,
yeah,
but is always keeping an eye towards compatibility with Windows Vista and future Windows NT releases.
Windows Vista. Das nice. Ist das Ziel, das Fernziel, Windows Vista.
Windows Vista. Und wenn du das erreicht hast, dann hast du es geschafft.
Ja, dann hast du es geschafft. Das ist alles. Ja.
Ja. Und die sagen, sie sind brontal legal, aber na gut.
Hm. Wissen ja viele nicht, Vista war das beste Windows-Release ever.
Mhm. Ja. Ja.
Das beste Release, was man am besten übersprungen hat, weil es so gut war.
Das war so gut, das haben so wenig Leute benutzt.
Ich glaube, ich hatte, also, ich habe es ein oder zweimal habe ich es tatsächlich verwendet, aber ist lange her.
Nie tatsächlich
doch, ich habe irgendein Spiel habe ich mal damals tatsächlich noch gespielt und das man hatte ja als Student irgendwie alle Windows-Lizenzen und dann habe ich mir das glaube ich mal installiert. Aber ja, nee, hat man nicht gebraucht, war irgendwie ziemlich buggy.
Ja, also keine Ahnung.
Ist doch schön. Also es gibt dieses Projekt, sie haben ein Ziel, sie wollen Vista erreichen, sie haben einen Entwickler.
Und jetzt geht's los.
Es läuft sogar Thunderbird 45 und Firefox 48 drauf.
Ist das ist ja bestimmt die neueste Version von Firefox.
Ja, wie wir genau wissen, ist es alles super. Ja, geht steil bergauf.
Mhm, steil ist, ja. Also was ich eher sehe im Business-Umfeld ist irgendwie eine Migration auf Wine. Wie man das findet, ist jetzt auch noch eine andere Frage, aber das sehe ich tatsächlich eher als Reaktors irgendwo einzusetzen. Aber vielleicht habe ich auch nur einen begrenzten Scope.
Ja, hast du.
Ja.
Es gibt ganz viele Firmen, die bestimmt zu Reaktors wechseln. Ich kenne zwar keine, aber
ja, alle, die jetzt ein Problem mit den Lizenzzeugs haben.
Hm. Ich überlege gerade, ob man es doch mal wieder in der virtuellen Maschine einsetzt, aber auf der anderen Seite, ich habe halt keinen Use Case dafür. Es ist irgendwie
und ich werde
ganz nett,
irgendwas
dass sie's machen, aber ich habe
Also das Thema ist halt, was ich auch sehe, ja, dann benutzt du das und dann wird garantiert dieses eine schillige Software, die du benutzt, wird nicht funktionieren. So quasi wie Wine, ja, nur halt nicht Wine, sondern dass du eine komplette VM hochgefahren hast, nur um das nicht zum Funktionieren zu bringen.
Ja, dann könnte ich aber wirklich auch eine alte VM von irgendwas verwenden und ja. Psst. Ja, stimmt. Also Chat sagt gerade, CNC-Fräsen tut man besser nicht ins Netz, genau, aber dann kann ich auch ein Linux starten und dann eine virtuelle Maschine hochziehen und die muss dann auch nicht im Netz sein. Also ich kann man. Dann kann ich immer noch neuere Rechner verwenden, die nicht. Weiß ich nicht. Also ich meine, ja, wenn der x86-PC da jetzt irgendwie vor die Hunde geht und du irgendwie keine alte Hardware mehr rankriegst, dann nimmst du halt neue Hardware und startest dein uralt Frickelsystem auf dem Ding in der VM und dann steuerst deine CNC-Fräse wahrscheinlich immer noch. Aber also wer ein Use Case hat, kann es gerne mal in die Kommentare tun, würde mich auch interessieren. Ich finde gut, dass es das Projekt gibt, aber mir ist nicht klar, wofür man es brauchen könnte. Also außer den Fall, den wir jetzt beschrieben haben und ob der so
Also es so gibt wohl zwei Killer-Feature aktuell noch nicht, sagen hier Leute in den Kommentaren, nämlich das erste. Du kannst deine Desktop-Items nicht auto-arrangen. großes
no!
Problem. Nee, warte, nee, kannst du es nicht ausstellen. Sorry, du kannst es nicht ausstellen, es wird immer auto-arrangen.
Oh, umso schlimmer!
Yep.
Immer ordentlich auf dem Desktop, immer ordentlich.
Ja, immer ordentlich, immer random ordentlich. Und zweites, Samba funktioniert wohl nicht.
Ja,
aha. Man kann nicht mal alles haben.
Samba 3 oder Samba 1 funktioniert nicht?
Ja.
Ja.
Gut. Was gab's denn zu Windows 2003 Zeiten?
Ja, vermutlich eins. Na, ja. Vermutlich zwei. Zwei gab's vermutlich schon, oder?
Weiß ich nicht. Müssen wir jetzt warten. Müssen wir jetzt warten, bis uns jemand das flüstert.
Wir behaupten das jetzt einfach mal, es gab's schon.
Also eins gab's auf jeden Fall und eins muss auch funktionieren, ja.
Also beides funktioniert nicht, von daher ist auch egal eigentlich.
Ja. Das stimmt auch wieder.
Gut.
Okay.
Dann Lightworks. Sollte irgendwie Open Source werden. Wird's vielleicht auch nicht.
Genau, dieses Open Source und so.
Lightworks ist so ein Videoschnittprogramm, ne?
Genau. Oder? Genau. Ist irgendwie Und zwar wohl auch so ein bisschen, glaube ich,
ja, irgendwas, was in Hollywood eingesetzt wird.
Ja, auch wirklich verbreitet und irgendwie wohl schon so ein Tool, was man hernimmt. Und die haben 2010 mal gesagt, so, ja, eigentlich wollen wir das irgendwie mal open sourcen.
Ja, ich kann mich daran erinnern.
Jetzt ist diese Diskussion halt wieder mal aufgekommen, was daraus geworden ist. Und ist halt nichts draus geworden, weil sie haben in den Code reingeschaut, gesagt so, das ist scheiße und hier haben wir ein Lizenzproblem, was wir umschreiben müssen. Und sie haben halt irgendwie, ja, die ganze Zeit schon die Codebase sind halt am Aufräumen und so, aber das
dauert.
Das ist halt ein Neverending Project und das ist wirklich, wenn Dinge nicht von Anfang an als Open Source gedacht sind, dann gerade wenn sie eine gewisse Größe erreichen, ist es echt schwierig, da Dinge zu open sourcen.
Aber ich meine, es gibt auch immer wieder die Beispiele, die es geschafft haben. Siehe StarOffice, dann OpenOffice, jetzt LibreOffice, die auch schon seit 20 Jahren, ich glaube, die haben jetzt auch gerade 20 Jahre Open Source gefeiert. Auch den Browser, den wir die ganze Zeit verwenden, war mal ein Closed Source Produkt. Also ich würde das jetzt nicht so sagen, dass das nicht geht. Das wurde schon oft gemacht, wurde ganz oft praktiziert, kann man schon machen. Aber da ist natürlich immer die Frage, wie viel Energie steckt dahinter und wie viele andere Projekte hast du noch so nebenbei am Laufen. Ich weiß, dass ich Lightworks, ja wahrscheinlich vor 10 Jahren irgendwann mal, als sie das gesagt haben, auch ausprobiert haben, weil Lightworks gibt's auch für Linux, also es ist ein Videoschnittprogramm, was kostet glaube ich auch noch nicht mal was, ne? Man kann es auf jeden Fall für Linux auch runterladen, also es gibt's für Windows, Linux, Mac. Also wer ein professionelles Videoschnitt-Tool haben will, was unter Linux verwenden, also man kann natürlich auch Kdin Live oder andere nehmen. Ich bin jetzt aber nicht der Videoschnitt-Experte, ich habe keine Ahnung, Audio geht noch, Video, keine Ahnung. Ist es auf jeden Fall was man einsetzen kann. Ja, gut, dass sie jetzt Probleme haben, dann mal doch irgendwann ihr Open-Source-Zeug zu machen. Ja, der Chat sagt noch gerade, DaVinci Resolve gibt's auch noch.
Genau,
wie gesagt, das ich bin
so
noch nicht von gehört. Ist bestimmt gut.
Ja, also das ist echt gut. Das ist so ein bisschen the way to go aktuell, glaube ich, wenn man nicht dafür zahlen will, aber es halt auch nicht Open Source. Aber es, also du hast da echt viele Dinge, die du einfach for free bekommst und dir Geld verdienen sie, glaube ich, irgendwie mit also es gehört irgendwie ja zu Blackmagic, die Kameras bauen und sie bauen, glaube ich, auch so Video-Editing-Decks und so, wo du dann halt noch so Hardware-Buttons hast. Und ich weiß gar nicht, ob du auch Lizenzen kaufen kannst. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob du auch noch so Bonus-Features irgendwie für Geld kaufen kannst. Das bin ich überfragt. Aber es ist schon, glaube ich, so das Tool, was man ja, hier, es gibt auch eine Paid-Version.
Genau. Ja, ja. Wenn du so HDR irgendwelche und extra Plugins haben willst, dann musst du wohl die Version kaufen. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Videoschnitt-Typ. Ich kann nicht sagen, welches da jetzt besser ist oder schlechter ist. Keine Ahnung.
Doch, Ingo, kannst du.
Ich habe bloß, in Stuttgart ist ja immer diese FMX und da war auch in einem Jahr mal Open Source als Thema. Also es ist wirklich im
war komplett leer.
nee, also erstens werden natürlich viele Filme auf Rechnerfarmen gerechnet, die halt mit Linux und Open Source laufen. Und demzufolge gibt es tatsächlich auch in bestimmten Bereichen, die wir jetzt einfach nicht kennen, bei den Hollywood-Studios Sachen, wo sie sich dann tatsächlich mal zusammengesetzt haben und irgendwelche Standards entwickelt haben, die sie dann halt als Open-Standard freigegeben haben und wo es dann auch eine Referenzimplementierung von gibt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was genau das alles war. Kann man bestimmt in irgendwelchen alten Radio-Tux-Folgen mal nachhören. Also ich weiß noch, dass ich das damals interessant fand, was es da alles gibt und dass tatsächlich in diesem Hollywood-Betrieb doch mehr Leute Linux verwenden, als man das so denkt. Sieht man halt auch an diesen Videoschnittprogrammen, die zwei, die wir jetzt genannt haben, die es halt auch für Linux gibt, ja. Weil wenn das nicht die Leute benutzen würden oder brauchen würden, würde es diese professionellen Videoschnitt-Tools halt eben nicht für Linux geben. Muss man ganz klar so sagen. Okay. Gut. dann gehen wir weiter. Wo sind
hier.
Wir?
Hier. Oh, genau. Gott. Bei Microsoft und PHP. Wo ich mich gefragt habe, warum? What? Genau, was? Warum?
Wo sind wir jetzt gelandet? Mir?
Oh Gott.
Das ging bei, schnell bergab.
Schnell bergab. Ja, wenn Ingo immer so pessimistisch ist, kann ich hier auch die News packen.
Ja, wir haben gleich die pessimistischen Dinge.
Also hier, Microsoft hat ja immer dieses, die letzten paar PHP-Releases, so 7.3, 7.4 und so, haben sie geholfen, das auf sie haben geholfen, das Windows zu bauen und Security Fixes und so. Aber mit PHP 8 werden sie das nicht mehr tun.
Das heißt ja jetzt auch anders, oder? War das nicht jetzt Super Freak oder so?
Super PHP? Keine Ahnung.
Super, wie hieß denn PHP? Was? Es war Perl. PHP, sorry. Das war was anderes.
Fast. Fokus, bitte.
Hallo? Fokus. Wie heißt denn, wie hieß Perl nochmal? Super Perl. Super.
Ja, komisch.
Perl no called.
Nee, Perl heißt immer noch Perl, bloß die Version, die sie zwischendurch gemacht haben, heißt jetzt anders.
Ah, Heroku. Nee, ha.
Ja, so ähnlich. Heroku war was anderes. Aber ja.
Ja, okay, ist geil. Ja.
Genau.
Nee, erzähl weiter. Ich höre dir total zu.
Nee, offensichtlich nicht, aber ist egal. Sie werden halt die Version 8 nicht mehr offiziell unterstützen. Und eigentlich ist es ein bisschen egal, weil who the fuck kommt auf die Idee, irgendwie ein Windows herzunehmen, wenn er irgendwie seine PHP-Software laufen lassen
möchte. MySpace. Aber waren auch die einzigen, die das jemals getan haben.
Dann auf der anderen Seite ist es natürlich einfach, erstens mal ist es einfach nice, weil es geht.
Ja.
Und zweitens ist halt, sobald man auf Multiplattform ist, man findet halt ganz andere Bugs, die
man sonst niemals halt vorher finden wollte.
Ja, die man sonst halt einfach nicht findet. Von dem her ist es eigentlich immer cool, wenn es irgendwie offiziell
weil die Bugs dann von jemand anders gefunden wurden.
Es war eigentlich schon ein cooler Move hier von Microsoft, irgendwie die, ich nehme mal nicht an, dass da super viel investiert habe, aber irgendwie die 2-3 Entwickler, die sie da halt abgestellt haben, die irgendwie PHP unterstützt haben auf Windows. Und das darum, traurige News.
Für Reactors auf jeden Fall.
Ja, eben. Aber ja.
Nicht schwer.
Fällt bei Microsoft vermutlich nicht so auf.
Okay.
Ja. Dann in der Zwischenzeit habe ich den Chapter Marker fertig gebaut, während ihr hier über irgendwelchen Quatsch geredet habt.
Ja,
ich verlinke das dann später.
Dann kannst du jetzt Twitter hacken.
Twitter hacken. Genau, Twitter wurde gehackt.
Ah, okay, weiter.
Nee, schon. Ey! 45 Nutzerkonten wurden gehackt.
Ja.
Und die haben gesagt, du musst Bitcoins denen überweisen, dann kriegst du die doppelten Bitcoins zurück.
Yes!
Ist so, und das
ja,
war.
Ich weiß.
Was waren das? Da war dieser Elon Musk war dabei.
Ja,
und
aber warum? Wer fällt darauf rein? Warum?
Irgendwie. Naja,
fairerweise muss man sagen, dieser zum Beispiel bei diesem Elon Musk, ne? Das könnte der
da
auch
kann
einfach selber.
Also.
Ja, ne? Da, also. Das halt.
Nein, dann macht man
doch
trotzdem.
Bei Elon Musk, Musk, klar, der hat das fucking Geld und das ist auch scheißegal, kannst du ein bisschen Geld schicken.
Natürlich macht man es trotzdem nicht, aber bei Elon Musk, der wäre halt echt der Typ, der sowas Dummes machen würde. Das
ja.
halt.
Ja, John McAfee hätte noch hacken müssen, dann wären wir jetzt
bereit. Und dann hätte John McAfee dem Elon Musk Geld überwiesen und hätte das Doppelte zurückgekriegt.
Ja.
Und hältst gleich in Drogen und Nutten und Revolver
Revolver. Nur Sturmgewehre für unseren John McAfee.
Oder in Baumverkleidung oder so.
In Hotdog-Verkäufer-Verkleidungen.
Sorry. Entschuldigung, ja.
Ja. Ja, genau. Also, pass auf, es ist passiert.
Ja.
Und natürlich haben sie alle gefragt, oh shit, wie ist es passiert? Wie können so viele Leute gehackt werden? Stellt sich raus, ist wohl durch Social Engineering Methoden und beziehungsweise ein Intäter bei Twitter wohl passiert. Beziehungsweise das konnten sie noch nicht bestätigen oder wollten sie nicht bestätigen. Jedenfalls Social Engineering Methoden Genau.
Dann war das Passwort irgendwie die dritte Katze
Swordfish.
Im Leben.
Nee, das, die Passwörter waren wohl okay. Zwei-Faktor-Authentifizierung war wohl auch bei manchen okay. Accounts auch an. Und es hat trotzdem alles nicht geholfen, weil es quasi Twitter-Mitarbeiter.
Ja, okay. Hm.
Ja, und weil sie immer noch dieses Twitter unterstützt ja nur dieses SMS-Zwei-Faktor, oder? Mhm. Ich glaube, du kannst immer noch nicht dieses bisschen sichere über Token oder dieses OTP? OT?
TOTP. Irgendwas? Time-Based One-Time-Passwords.
Genau. Genau, dieses verwenden, was halt schon auch unfortunate ist.
Ja. Also die sagen wohl, es ging über interne Mitarbeiter, die halt bestimmte Rechte besaßen. Die wurden quasi social engineered, um da quasi ihre Credentials freizugeben, damit sich dann die Angreifer dort einloggen konnten.
Und okay. So. Also waren die Innentäter gar nicht böse, sondern die wurden
nur Opfer quasi an der Stelle. Okay. Also das, was Twitter sagt, muss man jetzt natürlich ein bisschen warten, bis das da wirklich quasi geklärt wurde. Es gab verschiedene andere Ideen noch, quasi irgendwie irgendwelche Foren, wo du wohl Access zu einem Account kaufen konntest und so, aber Twitter sagt, das ist quasi so gelaufen.
Okay.
Und
möglich, also, ja.
Ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und hat funktioniert, also wie viel, ein paar hunderttausend haben sie damit abgecheckt. Hätte natürlich mehr sein können, aber mehr geht ja immer. Deswegen können sie jetzt schon mal froh sein, dass sie da ein paar Bitcoins eingesaugt haben. Natürlich blöd für die Leute, die Bitcoins verloren haben. Aber wenn du Bitcoins zu verschicken hast, dann hast du vielleicht auch zu viel Geld. Aber das ist jetzt nur eine Theorie von mir, keine Ahnung. Ja. Apropos Social Engineering. Es gab ein relativ interessantes Research Project. Nennt der, ich weiß gar nicht, wer das hier geschrieben hat. Andy Gill S. Und zwar, es gab eine Schwachstelle CVE 2020-1350, was quasi darum geht, irgendwie eine Schwachstelle in Microsofts DNS-Server. Und diese Schwachstelle ermöglicht es dem Angreifer Remote Code Execution auszuführen auf dem Server, und das heißt, es ist ja schon was eher Blödes. Wenn du quasi einen Microsoft-Server hast und der nicht gepatcht ist, dann wirst du quasi direkt instant geowned. Und hier dieser Andy Gill hat quasi ein Repository auf GitHub angelegt und hat dort reingeschrieben, so, ja, ich habe hier voll den krassen Exploit für CVE 2020-1350, und alle wollten ihn natürlich haben, ja. Was quasi dieses Ding gemacht hat, ist nicht irgendein Exploit, also es war kein echter Exploit, sondern es war quasi nur ein Skript, was an seinen Server geschickt hat, wer und wo dieses Skript sein Exploit ausgeführt hat. Mhm. Hat gemeint, so, ja, voll spannend, konnte man quasi voll sehen, aus welchen Firmen alles diese Exploits gestartet wurden und so. Genau, hat das einmal zusammengeschrieben, was er genau gemacht hat, wo man das sehen kann, halt auch, es wurden halt auch E-Mails verschickt und so. Und eine ganz interessante Sache eigentlich. Das heißt, man muss unglücklicherweise immer noch aufpassen, wo man doppelklickt drauf, auch wenn man quasi ganz geil auf den Exploit ist, den es quasi an der Stelle gar nicht gab. Ja. Das ist quasi die Geschichte. Das nochmal ganz schön zusammengeschrieben mit Memes und Bildern. Und ein interessantes Research-Project, wie er es nennt.
Aber das ist halt schon unfortunate, weil ich meine, sind wir ehrlich, wie häufig, ja, schaut man sich halt alles an.
Vielleicht sollte man das öfter machen.
Ja, aber
also Security Research Exploits muss man wenigstens einmal drüber geschaut haben. Finde ich. Ja. Weil das Ding ist halt quasi, es sind, also Leute, die quasi solche Exploits ins Internet stellen, das sind nicht unbedingt die nettesten Leute auch.
Ja.
Das muss man sich immer vor Augen halten, woher kommt es, warum wurde es gemacht und wer könnte da quasi Interesse haben. Ja. Also es ist klar, es gibt halt immer nette Leute, aber es gibt halt manchmal auch nicht so nette Leute. Und klar, alles kann man sich nie angucken. Also du musst an irgendeiner Stelle quasi das Vertrauen aufbauen. Aber das Vertrauen sollte nicht sein, Source Code liegt auf GitHub. Beziehungsweise noch nicht mal der Source Code, sondern halt quasi Executable. Wenn irgendein Executable auf GitHub liegt, dann ist es schon mal gruselig.
Ja, das aber auch aus anderen Gründen nicht so. Ja.
Genau, das genau. Das heißt, passt auf, wo ihr drauf doppelklickt. Oder so.
Das ist ein guter Hinweis, immer. Mhm. Also, nicht doppelklicken, außer ihr wisst ganz genau, was ihr tut.
Genau, zweites Ding, nicht den Nupsi, nicht andere Leute Nupsis in dein Handy reinstecken. Nicht einfach
reinstecken, genau.
Nicht einfach reinstecken oder reingesteckt bekommen, weil, also das ist jetzt auch schon wieder so eine Story, wo ich mich frage, so, ja, okay, ist das wirklich ein Problem oder ist es irgendwie, ist
ja, einfach also nur, du findest einen USB-Stick irgendwo und
nee, nicht einen USB-Stick, sondern einen USB-Charger. Und denkst du, Mensch, damit kann ich jetzt mein Handy aufladen. Und dann geht dein Handy kaputt, weil aus dem Charger nicht die 5 Volt rauskommen, sondern halt irgendwie 20 Volt, was halt der Charger maximal kann. Und das Ganze, weil sie irgendwie den Charger umgeflasht haben oder so, weil sie da irgendwie den Standard, den Default Spannungswert verändert haben, aber die Sache ist halt quasi, wenn du so einen Charger hast, ja, dann kannst du ja auch einfach 230 Volt an die 5 Volt anlegen, ja, und hast den gleichen Effekt, explodiert sogar noch ein bisschen mehr. Und deswegen ist halt die Frage, ist es tatsächlich ein Problem? Ja, ja. Also es geht tatsächlich um die Firma Transcend, die gesagt hat, so, ja, wir haben vor den krassen Hack rausgefunden, wie wir irgendwie die Firmware von diesen Fast Chargers angreifen können, von verschiedenen Typen und so und voll der krasse Hack. Aber wie gesagt, kannst halt auch auf 230 Volt die 5 Volt legen und dann geht's auch kaputt.
Was natürlich, wenn es halt kritisch wird, ist, wenn diese Firmware geflasht werden kann, indem du einfach dein Handy da ansteckst. Also ich bin bei dir, bei deinem Charger, ich steck da mein Handy dran, das flasht dir dein Charger neu, du steckst dein Handy wieder ran und dein Handy explodiert.
Ah, das wäre blöd.
Das ist halt blöd, aber sonst ja sehe ich das auch ein bisschen so. Ja, klar, ich meine, kannst du einfach direkt und dann geht dein Handy halt auch kaputt, wenn da zu viel Strom drauf ist.
Okay, also.
Aber wenn du das Ding halt flashen kannst, und das sehe ich hier jetzt gerade nicht, ob das. Ich meine, klar, wenn du das Ding irgendwie auflöten musst und irgendwie ein JTAG dran basteln musst und dann flashen musst, dann ist so, ja, krass, das
ja,
geht,
genau, da
aber.
Kannst du dann, ja, also das ist halt wirklich das Thema.
Ja. Aber ja. Doof wär's halt, wenn du das Ding einfach flashen kannst, indem du dein Phone ransteckst, das flasht das Ding halt um und das nächste Mal, wenn da jemand sonst was ansteckt, explodiert einfach sein Handy. Das wäre halt. Dann wäre es halt wirklich irgendwie ein Problem. Aber dann hoffe ich auch, dass diese Dinger sich halt nicht einfach über das angeschlossene Device flashen lassen.
Ja, vielleicht ist es aber auch so und vielleicht ist es ja voll das Riesenproblem und ich habe bloß die News nicht gelesen. Können auch immer. Also das ist auf jeden Fall der Fall. Die Frage ist, wie gut ich geraten habe, quasi, wie gut ich von der Headline auf den Inhalt geschlossen habe.
Wir können jetzt natürlich keine Möglichkeit herausfinden, ob du die News gelesen hast oder nicht. Das ist
nee, dafür müsste man die News lesen, dafür okay, Zeit. Das sind wir mal schnell weiter.
Genau.
Ja, also es kann auch sein, dass du die quasi updaten kannst über USB und dann, das wäre natürlich doof. Aber gut.
Beim nächsten muss man nur die News nur die Headline lesen und weiß gleich, was gemeint ist.
Okay, das war bestimmt nicht meine News.
Nee.
Was? Hier, Linux-Kernel. Ja. Die Richtlinien für inklusive Sprache sind da. Ja. Nachdem in den USA ja generell so
Black Lives Matter
alles so ein bisschen am Überkochen
explodieren
ist,
und brennen und
genau.
Alles ist eigentlich, ja.
Haben sich die Leute gedacht, so komm, wir machen mal endlich die Low-Hanging Fruits. Ja, aber es ist doch wirklich so, wollen wir irgendwie diese systematischen Probleme angehen oder wollen wir einfach mal irgendwie
Sprache in unseren Lebenskörner fixen.
Genau, bei den einfachen Dingen anfangen, wo wir einfach irgendwie so Dinge wie, was wir halt schon seit Jahren machen hätten können, irgendwie mal Master durch irgendwie Primary oder Main ersetzen.
Ja, lass das machen, das ist einfach.
Ja, lass mal das machen, aber das systematische Problem, naja, pff, ja,
das aber wir sind schon Linux-Körner, wir wissen das nicht.
Wird es schon geben. Aber muss man auch sagen, schön, dass sie es endlich gemacht haben. Ja.
Genau, das heißt jetzt quasi im Linux-Kernel gibt es keinen Master und Slave mehr, sondern Main und was war das andere?
Secondary
oder so.
Oder Replika.
Haben sich irgendwas Krasses überlegt, auf jeden Fall. Ist ja auch schön. Also ich meine, muss ja auch das gar nicht so schlecht reden. Das ist ja schon nett auch.
Ja, nee, also ich finde, ist ein guter Schritt.
Ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Genau.
Aber den muss man ja auch gehen. Also ich meine, es bringt ja nichts, die Gesellschaft wirst du nicht in eine Nacht ändern und wir in Anführungsstrichen können solche Sachen halt machen, nämlich den Linux-Quellcode ändern und in den Firmen, in denen wir beschäftigt sind, darauf hinweisen, dass man die Sprache vielleicht anpasst. Dann ist es natürlich auch noch so, ja, wir sind nun mal weiß und fühlen uns wahrscheinlich auch nicht angegriffen dadurch. Trotzdem sollten wir halt gucken, in den Regionen, wo wir was ändern können, das zu machen. Also ich meine, was willst du jetzt erwarten von uns IT-Lern? Ja, ich kann jetzt zwar auch demonstrieren gehen, aber das ändert Amerika dann halt auch nicht.
Könntest du noch Corona einfangen dabei? Ist ja noch ganz praktisch.
Für wen jetzt?
Weiß ich nicht. Ja. Für die Statistik?
Solange die Leute die App benutzen, ist das okay, oder? Weil
ja, richtig. Benutzt, dann kannst du mal die App ausprobieren.
Die ist ja Open Source, genau.
Dann können wir endlich zeigen, dass die App funktioniert oder nicht funktioniert.
Genau.
Vielleicht.
Also wir werden es nicht sehen, weil wir, obwohl, ich vielleicht mit Ingo. Aber wenn er sich jetzt erst protestieren geht, demonstrieren geht, sorry, protestieren ist was anderes.
Zumindest haben sich unsere Handys mal gesehen und haben das mal abgecheckt, aber das ist jetzt schon wieder 2 Wochen her, also ist ja schon aus dem Raster raus.
Hm. Sad.
Ja.
So schnell geht's, Mann.
Tja. Von dem her. Finde ich gut, dass es der Linux-Kernel ändert und alle anderen.
Läuft bei denen.
Gut. GNUtil is bad.
GNUtil is bad. Bad security hole. Bad security hole.
Bad is bad.
Und wisst ihr warum? Ja. Habt ihr den allgemein alle diese GNU-Krypto-Projekte sind scheiße?
Nee.
Es gab da so einen Artikel.
Ach so.
Der auch irgendwie.
Ja, also das auf jeden Fall.
Hat es natürlich viel besser gemacht. Also.
Also ein Google-Typ sagt, schlimmer als Heartbleed. Aber es benutzt halt niemand GNUtil, das ist einfach.
Das stimmt natürlich.
Also.
Das stimmt.
Dingo, dann würde ich jetzt noch mal kurz nachgucken, was du an deinem Computer machen.
Ziemlich viele Projekte benutzen mittlerweile GNUtils oder können entweder mit OpenSSL oder GNUtils verwendet werden. Und du weißt es halt manchmal gar nicht.
Wenn du beides kannst, dann baust du das sicher nicht mit GNUtils. What the fuck?
Ja, wenn du so ein Richard Stallman-Typ bist, dann baust du natürlich alles mit GNU. Weil GNU ist viel besser.
Ingo, wie viele Richard Stallmans gibt's denn? Ich glaube so einen. Und das heißt, es gibt so einen Typen, der halt, dieser Richard Stallman, der halt dieses GNUtils benutzt. Soll er doch. Aber das ist ja nicht.
Nee, es gibt scheiß viele Projekte, die das mittlerweile verwenden.
Welches?
Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Scheiß viele. So viele Projekte.
Ja,
Tausende, Millionen von Projekten, fast, die mir alle nicht einfallen, aber die sind alle da.
Ich glaube sogar Samba benutzt es. Wobei sie mittlerweile ihre eigene Krypto auch noch mit einbauen. Aber
dann wird es immer noch besser.
Mit
eigener Krypto wird es doppelt gut dann.
Dann wird es noch besser, genau. Also ich würde sagen, viel Software benutzt GNUtils. Das ist schon böse.
Mhm, genau, also gibt wohl irgendwas, was nicht so gut ist da drin und dann macht's die ganze Krypto kaputt. Kannst du quasi deine Krypto nach Krypto grafieren. Das ist quasi meine Zusammenfassung von diesem Artikel. Genau, das heißt, du musst leider updaten, du musst dein GNUtils updaten. Wenn du quasi die eine Software findest, die das verwendet.
Zum Beispiel Emacs.
Emacs, genau, wenn du Emacs benutzt. Yep, wenn du mit deinem Emacs gerne mal auf irgendwie Webseiten surfst, dann hast du
einfach andere Probleme, wenn du dein Emacs benutzt, ne? Dann ist es auch egal, ob du noch GNU-TLS benutzt oder nicht.
Cups verwende ich wohl auch. Matt. Ja. Wireshark. Gut.
Ja. Oh, Wireshark. Ja gut, aber da ist auch nichts.
WeChat.
Ja, Wireshark ist nicht so da, wo du den Traffic irgendwie
eine Million Gigabytes Traffic durchziehst nach.
Ja, das ist egal.
Ja, und der Chat weist gerade darauf hin, dass GNU-TLS mittlerweile nicht mehr von GNU ist. Das stimmt. Haben sich irgendwann mal, das ist schon lange, seit 2012 irgendwie mal wohl getrennt. Ja.
Ja, aber die haben es auch noch nicht ganz geschafft. Die haben nämlich immer noch den Master Key. Und das sollte der Primary Key sein. Das wissen wir natürlich. Oder? Also ich finde, wir sollten da konsistent sein jetzt.
Ja, natürlich.
Müssen wir da mal einen Pull-Request aufmachen, oder? Geh mal hier, GNU-TLS. Ja.
Mach mal einen Pull-Request für GNU-TLS. Nicht, dass es eine Rolle spielt, weil es benutzt eh niemand, aber...
Ey, psch. Die haben jetzt gerade eine Revision rausgehauen. Wenn wir jetzt das schon wieder damit natürlich kommen, dann sind die bestimmt glücklich.
Das ist natürlich... finde ich gut. Ich habe einen Artikel wieder gefunden. Ich habe den nur so irgendwie quer gelesen, weil der mir irgendwo... keine Ahnung, irgendjemand hat vermutlich darauf gelinkt oder so. Und der heißt halt GNU a Heuristic for Bad Cryptography. Und sie designen ja aktuell irgend so ein neues, weiß ich nicht so genau. Irgend so ein neues
etwas.
Ja, irgend so ein neues GNU Crypto irgendwas. Genau, das. Okay. Das, es gibt irgendwie diesen GNU-Name-System ITF-Draft und da haben sie irgendwelches Krypto-Zeug. Und sie haben halt irgendwie, ihr Design ist wohl, also ich habe da auch vorher schon ein paar Dinge gesehen, wo Menschen sagen, das ist irgendwie gar nicht mal so geil, aber ich verstehe da ehrlich gesagt auch zu wenig, aber sie verwenden da irgendwie... Anstelle von irgendwelchen Standards oder Dingen, die es halt irgendwie schon gibt und die proven sind, dass sie wohl solid funktionieren, gehen die GNU-Leute wohl gerne hin und ja,
machen
benutzen weirde Kombinationen von Dingen oder halt stecken Dinge in seltsamen Wegen neu zusammen für nicht so... ohne das wirklich gut zu begründen, warum sie das neu designen. Und das ist halt schon eher so ein No-Go, da gerade im Krypto-Bereich Dinge einfach mal neu zu designen, damit sie neu designt sind, weil es halt mit jedem Neu-Design hast du halt auch das Risiko, dass du halt irgendwelche...
neu was Kacke machst.
Ja, genau, dass du halt irgendwelche Dinge vergisst, wo dann halt irgendjemand später draufkommt und sagt so, ja, okay, alles, was du hier jemals gemacht hast oder damit verschlüsselt hast, das war halt für nix, das können wir irgendwie zurückrechnen und bäm, ist halt alles unsicher.
Das ist doof dann, ja.
Und das willst du halt eigentlich nicht, dass das passiert und ja.
Das machen die aber gerne schon mal.
Das, halt.
Das ist natürlich doof. Ja, dann lieber frei SSL benutzen. Das ist jetzt quasi letztes Mal gemerged den OpenSSL Branch, das ist der heiße Scheiß.
Nice, hast du da auch schon alle Master-Dinge raus?
Wenn die das in OpenSSL gemacht haben, dann haben wir das auch.
Ich glaube, die haben eben gesagt, sie machen das nicht und dann ist irgendwie zwei der guten Entwickler sind da einfach gegangen und haben gesagt, ja, dann.
Nee, dann machen wir es auch nicht. Wir können uns keine Abkehr vom Master, Primary Branch von OpenSSL leisten. Wir haben keinen Platz für Entwickler, so wie irgendwie Reactors oder so. So krass sind wir noch nicht.
Wir müssen einen Entwickler. Ihr müsst uns Geld auf Patreon senden und dann können wir einen Entwickler einstellen, der uns unser freies SSL Fork maintained.
Genau. Dass er immer wieder auf den Merge-Button drückt und diesen einen Patch backportet, wo wir Master gegen Primary geändert haben. Oder genau. Nee, das kann man natürlich nie machen.
Wir können natürlich auch am besten irgendwie auf irgendeiner dieser Gig Economy, so Fiverr oder so, irgendeine Seite und dann stellen wir uns halt für irgendwie ein paar Euros, zahlen wir da immer jemanden irgendwie so gebe dir 50 Euro, wenn du das freie SSL updatest.
Ja.
Ja, ja, ich meine.
Ja.
Ja, warum genau nicht?
So.
Ingo? Wo bist du?
Du bist sehr, sehr.
Ja.
Warum machst du es?
Ja, ich hatte hier Störer am.
Du weißt doch, Störerhaftung.
ihr könnt euch von dem ganzen Geld auch Fake Cisco Switche kaufen.
Ah, das stimmt. Das kann man, aber Ingo, warum bist du so leise?
Ach, Leute, so leise.
Komm näher. Ich höre dich nicht. Ich habe doch so schlechte Ohren. Das weißt du doch. Ich bin lauter bei dir. Okay.
Okay.
Nee, kann ich nicht. Das ist jetzt. Ich kann dieses Audiozeug nicht mehr anfassen. Dann explodiert. Du weißt es doch. Jedes Mal ist das Gleiche. Jedenfalls stellt sich heraus, du kannst Cisco-Switches kaufen und du kannst gefakte Cisco-Switches kaufen.
Sind die also besser?
Wird quasi jetzt,
Besser als die Original oder?
Die sind besser.
Sind gefakte Cisco-Switches, sind wahrscheinlich mehr beschissen, weil die ja gefaked sind.
Ja, aber vielleicht haben sie die, na gut, das ist Software, sie werden die gleiche Software haben, ne?
Ich weiß es nicht, ich habe tatsächlich noch nie so ein Ding in Hand gehabt, aber ich find's interessant auf jeden Fall. Genau, und du kannst quasi, also die Cisco-Switches sehen sehr ähnlich aus zu den Original-Cisco-Switches, sind Cisco Catalyst 2960X, also irgendwie was Größeres, so wie ich das verstanden habe.
Ist das nicht generell die Idee von einem Fake, dass sie ähnlich aussehen? Sonst
ja, Paula Papp.
Das ist einfach ein anderes Produkt, nicht?
Also ich kenne mich ja mal da ja das nicht Label so aus, aber nee, Mann, die sehen schon echt krass aus. Sehen aus wie diese Cisco-Switches, nur dass die Sticker ein bisschen anders sind. Also wie so ein echter Fake.
Wie die Cisco-Switche, oder?
Anscheinend.
Ja, das ist doch
weil ansonsten
perfekt.
Hätten sie sich ja nicht so viel Mühe gegeben, diese ganze Hardware zu bauen, können sie auch einfach nur einen Stein reinlegen.
Das ist ja perfekt, wenn sie dann nur die Hälfte kosten.
Nice. Ich sehe, du denkst wie ein Businessman. Jetzt bei AliExpress ein paar Cisco-Switches shoppen und dann fertig. Die haben aber auch irgendwelche sehr spannenden Modifikationen drin, die so aussehen, als wären die irgendwie nachträglich reingefrickelt, weil sie irgendwas vergessen haben.
Wieso schicken die Daten nicht alle über die NSA, sondern über den FSB?
Was, der FSB? Ja, Front Service Bus, oder?
Der Geheimdienst der Russen.
Ja, die Russen.
Aber warum sollten es die Russen machen, wenn dann doch die
mein
Chinesen,
Gott, dann
oder?
Schicken sie beim Mossad vorbei, oder was weiß ich.
Dem
das
Mossad?
Sind aber auch nicht die Chinesen.
Das sind immer noch die Chinesen.
Nee, ist auch völlig egal.
Schicken sie einmal durch die Firewall, große Firewall von China durch.
Zweimal.
Und wieder
einmal
zurück.
Hin oder zurück, genau.
Und zurück, hin und zurück, dann hast du Doppelfilterung und das ist ja doppelt so gut dann. Genau. Finde ich auf jeden Fall spannend, dass auch jetzt solche großen Sachen gefaked werden und dass das wohl relativ ähnlich zu dem Originalteil ist. Und wahrscheinlich wird es irgendwie schneller brennen und du kannst es dann, hat wahrscheinlich auch Blei drin und keine Ahnung, alle schlechten Sachen, aber es sieht erstaunlich gut aus.
Sehr schön. Ja, das ist doch ein gutes Argument. So, ja, sieht gut aus, aber...
Sieht gut aus, hat nur die Hälfte gekostet, hast halt keinen Support von Cisco. Aber
ja, meine, den hast du ja sowieso nicht. Also
den hast du sowieso nicht, wollte gerade sagen. Ja. Außer du kaufst den irgendwie für 200 Super Millionen Euro nach.
Auch dann funktioniert das nicht.
Ja, das ist ein anderes Thema.
Ja.
Gut. Können wir jetzt endlich rumheulen?
Oh. Pff, machen wir die ganze Zeit schon. Okay, alles klar. SSL? Ingo?
Ja. Ist nicht von Ingo. Das
nee,
ist gut.
Nicht von mir.
Hä, wie, wir können rumheulen, aber der Ingo hat nichts zum Rumheulen.
Nee, ich bin halt mal raus. Also ich hab letzte Woche so viel oder vorletzte
der
Woche
hat,
so viel.
Der hat die ganze Zeit schon rumgeheult. Der hat rumgeheult bei Blast, der hat rumgeheult beim Toten, der hat rumgeheult beim Untoten, der hat rumgeheult bei News.
Jetzt, Klappe.
Was?
Jetzt heul
also
du.
Hier, SSL-Zertifikat. Ich wurde heute auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass mein SSL-Zertifikat abgelaufen ist,
Passiert. Weil
ich, wie es sich gehört, natürlich meinen Scheiß nicht monitore. weil, warum?
Aber du kriegst doch eine E-Mail, oder?
Maybe.
Wenn er sich dafür registriert hat, wenn er sich das, kannst du.
Achso, wenn du es natürlich nicht in dein Zertifikat reinschreibst, kriegst du auch keine E-Mail, das stimmt natürlich.
Ja, also ich, vielleicht bekomme ich auch eine E-Mail, aber das fällt natürlich in den 10.000 ungelesenen, ja, in den 10.000 ungelesenen E-Mails fällt das halt nicht so ganz auf. Das ist halt das Problem dabei. Auf jeden Fall habe ich auch herausgefunden, was das Problem war. Und zwar habe ich irgendwann mal gefunden, Und ich habe hier dann passend dazu auch einen Artikel gefunden. Es ist generell halt so ein Problem. Ich habe gewisse Dinge halt als Git-Repository ausgecheckt und das liegt dann halt direkt im Webroot. Und das heißt, theoretisch kann man da auch irgendwie die Git-Repositories browsen. Das ist jetzt in meinem Fall nicht so ein Problem, weil die Git-Repositories sind halt 1:1 einfach von GitHub. Das heißt, du kannst dir halt auch einfach auf GitHub runterladen. Du hast genau das Gleiche. Also da steht halt irgendwie nix drin, also da stehen halt keine Secrets drin und so. Aber generell könnte das halt schon mal passieren, dass man auch mal ein Private Repo hat und dann stehen da halt vielleicht Secrets direkt drin, was auch irgendwie eher so ein Anti-Pattern ist, aber es passiert halt mal. Und generell ist es halt irgendwie nicht so cool, wenn da das einfach gebrowst werden kann. Und darum hatte ich irgendwann dann mal, bin ich hingegangen und habe halt so eine Regel in mein Nginx reingebaut, die sagt, dass alle Punkt-Files, also alle Dinge, die halt irgendwie mit Punkt anfangen, verboten werden. Was halt eine gute Sache ist. Aber dieses letzte
Punkt well-known.
Genau, benutzt dieses scheiß Punkt well-known Directory. Und daran habe ich damals natürlich nicht gedacht, als ich das gemacht habe. Und das fällt dir dann halt auch nicht instant auf, weil du probierst dann halt so, funktioniert noch alles und so, ja, gut, seit es noch funktioniert und irgendwie diese Punkt-Files und Git-Repositories und so sind denied. Und hat sich herausgestellt, dass dieses Punkt well-known natürlich so ein Punkt-Directory ist, was unpraktischerweise kein Zugriff mehr darauf erlaubt wurde, was dann halt dazu geführt hat, dass mein Script, was die Zertifikate erneuert, gesagt hat, so, ja, okay, ist abgelaufen, ich will das erneuern, und dann halt diese Challenges alle gefailt sind.
Krass. Aber wie hat es denn überhaupt beim ersten Mal funktioniert?
Es hat halt mal funktioniert und dann habe ich nachträglich irgendwann mal in den letzten, wie lange ist denn so ein Zertifikat gültig? 3 Monate? Ja. Irgendwann in den letzten 3 Monaten habe ich das halt mal irgendwie angepasst. Und jetzt war halt der Zeitpunkt, wo das kaputt gegangen ist, weil diese 3 Monate halt vorbei waren. Also, ich muss das in den letzten 3 Monaten gemacht haben, sonst ja, hätte das natürlich nie funktioniert.
Ja. Tja. Gut. Naja.
Was?
Gibt Schlimmeres.
Wieder was gelernt, ja. Wieder was gelernt.
Okay. Laserfu.
Okay, haben wir noch was anderes zum Rumheulen?
Nee, Laserfu.
Nee, nur das. Dann habe ich jetzt anscheinend zwei Laserfus. Ich habe als erstes Mastering JQ Part 1 rausgesucht. JQ ist der ist ein Tool, mit dem du JSON in der Kommandozeile editieren kannst, beziehungsweise queryen kannst, ein bisschen so wie Z für Text, nur halt für JSON-Files oder halt XML-Starlet für XML-Files. Genau, und der Artikel gibt so ein bisschen so ein Rundown, wie JQ funktioniert, was es für tolle, coole Features hat und wie man es am besten benutzen kann, um quasi deine JSON-Files zu queryen, zu updaten, welche einzelnen Felder rauszubekommen oder halt irgendwas damit zu machen. Auf jeden Fall relativ gut geschrieben, knackig, gibt einen relativ guten ersten Überblick, und wenn man dann mehr haben will, dann kann man immer noch tiefer schauen, aber für die einfachen Sachen so, ja, ich habe diese JSON-File, ich hätte gern quasi alle Felder, keine Ahnung, alle Felder Date aus diesem Array raus oder sowas, oder aus den verschiedenen Keys, das kriegt man damit dann schon hin. Und das, ist ganz cool. Ich benutze JQ für relativ viele so kleine, so Glue-Code. Wenn man quasi das als Exchange-Format JSON hat, dann kann man damit relativ leicht umgehen, ohne sich da hier mit Z verkrepeln zu müssen oder so. Das ist schon ganz nice.
Ja, das ist viel besser, als das Zeug dann irgendwie mit AWK oder Z irgendwie
hinzukrepeln, ja. Oder halt irgendwie einen Interpreter zu starten mit Python oder so, das zu machen. Ich meine, das geht auch. Es ist für viele Sachen bestimmt auch ein guter Ansatz, das direkt richtig zu machen, aber für kleine Sachen, für so Kleber, der zwei Programme zusammenschiebt, da reicht in vielen Fällen halt JQ. So, das zweite Lesefu, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Pick ist oder ein Lesefu. Ich habe es ja gerade gebaut, deswegen kann ich es nicht richtig einschätzen. Lesefu ist wahrscheinlich nicht. Ich schieb's irgendwo anders hin. Ich schieb's einfach in die Picks darunter. Chapter Marker. Das Tool, was sich Dingo gewünscht hat, habe ich jetzt geschrieben. Es sind, ich glaube, insgesamt sind fast 15 Zeilen Source Code geworden. Warte. Hier sind schon 14 und Chapter Start sind nochmal 6. Also 20 Zeilen Source Code ist geworden, womit man die Chapter Mark starten kann, also quasi den Timer starten kann, und mit Chapter Mark sagt man dann quasi, ich möchte gerne an dieser Stelle das aktuelle Data zum Start eingefügt haben, und dann kannst du quasi das daneben halten, dann machst du den Hotkey für den Chapter Mark und dann hast du dein Data da neben der Zeile. Und ich werde das nächste Mal ausprobieren. Aber ich habe sie gebaut, jetzt muss ich es testen.
Ja.
Genau, mehr kann es auch noch nicht. Also es werden auch wahrscheinlich die 20 Zeilen bleiben, ist jetzt Feature Complete eigentlich. Es kann quasi alles jetzt,
ist nur noch Maintenance-Modus.
Ist so wie LaTeX, ja.
Ist okay.
Ja, eigentlich könnte ich es schon archivieren jetzt.
Nice.
Ja. Genau, also ist jetzt ganz gut fertig geworden. Das ist 85% Shell und 18% nix.
Ja. Ja,
okay. Aber nur, weil da eine Shell.nix drin liegt, die aber auch aus quasi nichts besteht, außer, dass ich X2-Tool haben will, um das dann später reinzupasten. Ja.
Ja, okay. Könnt ihr euch angucken und
was? Könnt ihr auch quasi direkt Issues aufmachen und forken, ja, und irgendwas Cooles draus machen.
Genau. Sehr schön. Dann kommen wir zu den Picks. Ach so, sind wir schon.
Du hast jetzt Das war schon der erste Pick.
Achso, das war okay. Schon der erste Pick, ja. Genau.
Weil du dich nicht entscheiden konntest. Na gut, okay. Yep. Dann haben wir die Picks eröffnet. Okay.
Dann hier, nächster Pick, der ISS Docking Simulator. SpaceX hat einen ISS Docking Simulator, wie das UI auch tatsächlich bei ihnen aussieht.
Schön.
Damit so du mal Simulator gepackt.
Schön Open Source Code alles angucken kannst, oder ich benutze noch immer Linux und tolle Sachen.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es Open Source ist, aber ja, es hat so ein Web-Ding.
Aber sie verwenden viel tolle, ja, Technologien, ja, ja. Und nicht irgendwie noch Free Pascal und FreeDOS und...
Hey, Free Pascal, beste Sache.
Dabei war das alles voll gut.
Ja, es ist alles voll gut.
Hm?
Ja.
Was machen die? Node.js, oder? Hast du schon gesagt? Ich hab gar nicht zugehört.
Weiß ich nicht, was hier... Ja, JavaScript irgendwas für einen Docking Simulator. Aber es ist auf jeden Fall, ja, so ein kleiner Simulator, kann man halt rumspielen. Ja, läuft so mäßig in meinem Browser, darum habe ich irgendwie wieder aufgegeben.
Hast du Firefox also nicht gestartet oder was?
Ja, ich habe es im Firefox gestartet, das war mein Problem, und dann wollte ich kein Chrome aufmachen und dann war mein Interesse auch schon wieder weg. Aber spielen.
Ja.
Hier, der nächste Pick.
Wie funktioniert das? Ist mir zu kompliziert.
Ja, das ist keine Ahnung. Space.
Space. Ist so langsam, deswegen. Okay, alles klar. Klar, wenn man jetzt hier Boost macht, dann fliegt es natürlich zur Seite, aber dann muss man jetzt hier dieses eine Spiel, wo man dann halt so ganz langsam landen muss.
Genau.
Mit deinem Raumschiff, um da die Taxi, wie heißt dieses Taxi-Raumschiff-Spiel von damals?
Weiß ich nicht. Noch.
Ingo, du weißt es.
Ja,
nee. X3?
Also, ja, ich weiß, wie diese Spiele aussehen, aber ich weiß nicht, wie es heißt.
Ja, jedenfalls hast du quasi so ein Weltraumtaxi oder so ein Space Shuttle und kannst damit dann musst dann zu den Leuten fliegen, die einsammeln und dann Benzin einsammeln und dann, genau, kommst du und kannst du mal weiterfliegen.
Dann ist es nicht X3. Weil das war
X3, nein, viel älter.
Irgendwas
aus den 80ern. Ja gut, dann, keine Ahnung. Das ist dann zu lange her.
Also ich bin jetzt dran vorbeigeflogen. Das dauert mir zu lange. Kann man hier irgendwie den Cheat-Modus einstellen, den Booster aktivieren?
Ja, das ist bestimmt JavaScript, kannst du irgendwo einen Faktor reinbasteln.
Gravity ausmachen, das ist natürlich besser. Stimmt, einfacher dann.
Ja.
Nee, erzähl mal weiter. Ich höre total zu.
Genau, hier, nächster Pick. LibRaw. super gute Sache, weil ich habe mir ja irgendwann mal so eine neue Kamera gekauft und die hat halt so ein neues RAW-Format, weil Canon halt auch alle paar Jahre Generation Kameras neue RAW-Formate erfindet, die irgendwie besser komprimieren und
ich habe gedacht, RAW-Format heißt, dass es RAW ist. Also es ist so wie so, ja, wir haben ein neues Wave-Format, es kann jetzt mehr Waves.
Ja, aber der Punkt ist, du kannst halt verlustfrei komprimieren. Das kannst du ja immer machen und dann kannst du ja verschiedene Dinge tun.
Ach so, und du hast immer noch eine Komprimierung drin. Weil ja, bei Wave hast du einfach nichts drin, sondern es sind halt einfach die.
Ja, du willst halt, also das Problem ist halt, diese Sensoren bekommen ja immer mehr Pixel. Ich kann hier auch den Kamera-Dingsy gleich mal vorziehen. Zum Beispiel ist ja diese neue Kamera von Canon, die R5, die kommt oder jetzt halt announced wurde und irgendwie 8K kann und irgendwie so ein 45 Megapixel Sensor hat. Und wenn du das halt nicht komprimierst, dann würdest du riesige Files ja rausbekommen. Und darum haben sie irgendwie so diese RAW-Formats meistens irgendwie halt komprimiert. Okay. Dass die Files nicht super riesig werden, sondern halt nur noch groß sind. Und ich glaube, es ist schon immer alles verlustfrei.
Aber wenn du ein Filesystem darunter hast, was das kann?
Genau, Standard und oder so. Das Problem, ja, genau, das wäre die Alternative, aber dann brauchst du halt irgendwie, deine Kamera muss ja das auch irgendwie können. Ja, gut, nee, müsste sie nicht. Vielleicht. Weil du hast ja normalerweise deine Kamera und dann hast du da deine SD-Karte oder deine CF-Fast-Card. Und wäre natürlich doof, wenn die super schnell voll ist. Und ja, klar, irgendwie so eine 120 Gig SD-Karte kostet auch nicht mehr alle Welt, aber es ist halt skaliert halt nur so mäßig gut. Und ja. Auf jeden Fall gibt's dieses LibRAW-Projekt und das ist voll gut. Es gibt irgendwie das jetzt auch für Windows. Gibt's irgendwie so ein Ding, das man sich runterladen kann. Und dann hat man einfach so ein Plugin für das normale Windows-Zeug und dann werden die Files einfach im Explorer so ganz normal mit Preview wie so ein JPEG angezeigt, auch für RAW-Files. Und die unterstützen da dieses LibRAW, unterstützt halt irgendwie so ziemlich alles, was halt so gibt. Und Open Source, das kann man einfach benutzen. Und darum plus eins und Like von mir. Finde ich sehr gut. Kann man sich auch irgendwie sein Linux reinkrebeln und so und dann halt in seinem Nautilus oder was auch immer man halt als File Explorer benutzt, halt einfach sich Previews anzeigen lassen. Und Previews sind halt schon ganz praktisch zum Teil.
Ja, Previews sind immer eine ganz gute Sache.
File Previews sind das Beste. Genau, darum habe ich das gepickt. Dann hier die neue Kamera. Gibt neue Kameras. Ist viel zu teuer.
Und wie teuer ist so eine Kamera?
Was war's? 4.500, glaube ich.
Puh, das ist so. Ganz schön Menge fucking Geld, hey.
Krass. Das ist echt viel. Ja, also in Euronen knapp unter 5.000.
Ach so, du hast ja nochmal dieses andere Geld.
Ja. Die sagen da jetzt irgendwie ungefähr 4,8 in Euronen. Das ist halt schon echt.
Das ist eine ganze Menge Cash Money, Mann.
Das ist echt eine Menge Cash Money. Aber ganz nice.
Wer es braucht?
Genau. Wer es braucht, kann sich das kaufen.
Mhm. Wer es braucht, kann sich kaufen. Ich habe mir einen neuen Monitor gekauft jetzt. So ein 144 Hertz Monitor mit QHD.
Wie groß?
27.
Oh Gott.
Mhm. Ja, keine Ahnung, das ist halt die kleinste Größe, die man jetzt neu bekommt als normal. Das ist jetzt die neue Standardgröße.
Ist auch gar nicht so groß.
Nee, ist also nicht jetzt, so groß, aber ist auch nicht so klein, hey.
Na gut, ich habe nur so einen 25 Zoll, aber der ist halt auch schon ein bisschen älter.
Ja. Nee, 27 ist, glaube ich, aktuell schon the way to go.
Ja, genau. Also ich habe mir sagen lassen, dass dieses 120, 144 Hertz wohl super nice ist und die Leute lieben das und deswegen wollte ich es jetzt ausprobieren. Und jetzt musste ich mir quasi einen neuen
Computer. Auch für Terminals?
Alles, für alles.
Also weil das
alles halt super smooth ist einfach, es ist so smooth, so smooth.
Aber ich fand schon 4K bei Terminals, also anstrengend, aber gut.
Ist geil?
Ja, ist geil.
Die ja, Frage ist halt,
das, wenn man alt wird.
Ja, stimmt.
Das Problem mit Linux ist halt einfach, dass dieses Mixed-Ding nicht so wirklich funktioniert. Ne? Dieses, dass du ein Display hast, was halt.
Ja, doch, also doch, das. Also
das ich geht das
besser geworden in den,
also
in den letzten Jahren, ist besser geworden, ja.
Jedes Mal, wenn ich das versucht habe.
Mal.
Ja. Mit was? Mit KD?
Ja.
Ja, das vielleicht, ja.
Aber ist auch schon wieder eine Weile her. Also ich habe lieber zweimal 25 Zoll hier rumstehen, die nicht 4K sind bisher, aber.
Ja, also ich habe jetzt auch keinen mit 4K genommen, sondern QHD, was irgendwie dieses 2,5 oder sowas ja, genau. ist. Wie's. Hab ich auch. Genau, und das, also das ist jetzt quasi schon mal ein Upgrade zu meinem fast 15 Jahre alten Monitor, der hier immer noch rumsteht. Das, deswegen, das werde ich mir mal antun und ich werde auf jeden Fall berichten, wie es dann ist, ob sich das lohnt mit diesen, wovon die Leute alle schwärmen.
Was muss man dafür anlegen?
Der hat jetzt 340 gekostet und das ist schon noch okay.
Was hast du für einen? Was ist das?
Keine Ahnung, warte, ich kann ja. Ich, soll ich das jetzt mal reinschreiben? Warte. Aber das ist dann irgendwie Schleichwerbung, kriegt dafür Geld.
Ja, wenn du ein Amazon Affiliate-Ding sie ranpackst,
nee, scheiß auf schon. Amazon. Dieses Affiliate-Ding, das ist durch, das brauchen wir alle nicht mehr.
Ja, also ich hab ein Dell, Ultrasharp,
Warte hier. Also ich habe jetzt hier ein Acer Nitro XV. Ja, also das Ding ist wohl, da ist ein IPS-Display drin, das heißt nicht diese andere komische Display hat, was sonst in den Dingen drin ist, was und das macht es wohl ein bisschen cooler von den Farben her, aber keine Ahnung, ich mich da auskennen würde, man. Ich habe das quasi gestern mir in den Kopf gesetzt und heute einen Monitor gekauft. Von daher, hört nicht auf mich, hört auf jemand anders.
Wie jetzt? Bist du in den Laden gegangen oder wie funktioniert
Nein, das? Mann, wie bescheuert, oder was? Ich hab den jetzt bestellt.
Ach so.
In den Laden gehen, soweit kommt's noch.
Dachte, du hast den schon.
Nee, Quatsch, Kram. Ich hab mir den heute bestellt, tatsächlich. Und deswegen kann ich auch jetzt noch nicht berichten, wie der ist. Gott. Warte, ups, was ist jetzt dieser Scheiß?
Ja, hin? Gut.
Musst du das nächste Mal uns dann erklären. Mhm.
Der Chat hat gesagt, Space Taxi hieß das Spiel. Und das ist auch, was ich gemeint habe.
Ja.
Genau. Acer, Nitro, Super Blaster, ja, das 350, 12 oder so. Niemals.
Das ist ja richtig alt.
Ja, hab ich doch gesagt. Ich habe auch krass gesagt, irgendwas aus den 80ern.
Ja. Ja, ich habe keine Ahnung.
Ja.
Dachte vielleicht,
da warst du noch
doch
nicht
ein bisschen neuer als
nee,
das.
Nee.
Aber ja, gut. Soll's
gehen. Ja, also ich habe so mir mit das Absicht auch keinen 4K geholt, nachdem ich das eine Weile auf Arbeit hatte und auch mit Mixed Display. Es ging zwar schon irgendwie, aber wirklich gebraucht habe ich es nicht und deswegen habe ich jetzt auch hier so ein 25 Zoll, der, was, 2000, was ist das denn? 2560 mal 1440 macht.
Ja, genau, dieses QHD heißt es, glaube ich. Ne?
Ja, was so heißt.
Quad HD, was auch immer das bedeuten soll. Schreiben Sie auf jeden Fall dazu. Muss stimmen.
Und ja, das funktioniert gut für mich.
Okay. Wie gesagt, ich werde das mal ausprobieren. Die Farben sind wohl ganz anständig. Sie vermarkten das wohl auch als für Grafikdesigner, weil halt irgendwie die Farben halbwegs echtzeitgetreu sind oder so. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Das werden wir ausprobieren.
Bei deinen Terminals spielt das vielleicht auch nicht so eine Rolle.
Ja, also ich wollte ihn tatsächlich zum Zocken ausprobieren.
Ah, von daher. Ja, gut. Ja, dann schon.
Und halt einen neuen Monitor allgemein für den. Wie gesagt, Das, das. Ingo, du kannst auch deine Affiliate-Link noch reinmachen, dann. Da bin ich.
Bist du so großzügig? Frei.
Bin ich so großfügig, genau. Also der war halt gerade günstig, deswegen.
Ja, ich habe ein bisschen mit Netzwerkzeug rumgespielt, aber das ist auch noch nicht, ich bin nicht fertig geworden mit Testen, deswegen habe ich jetzt auch keine großen Picks. Habe ich hier mit dem einen Felix in der Pre-Show schon ein bisschen behandelt. Sobald ich da mehr Insight habe oder das, das so funktioniert, wie ich will, können wir dann auch nochmal ein bisschen über Netzwerkzeuge Dinge sprechen.
Mhm. Genau. Ja. Sonst
war, glaube ich, nichts Spannendes in letzter Zeit. So. Passend dazu habe ich heute kennengelernt, also man findet ja immer wieder neue Sachen im Internet, die es ja schon vor lange gibt,
verrückt,
die man vorher noch nicht gekannt hat. In dem Fall habe ich Scarfolk kennengelernt. Das ist eine Stadt in Nordwestengland, die 1979 aufgehört hat, sich hier fortzuentwickeln. Und seitdem ist sie jetzt quasi in den 1970er Loop gefangen. Es gibt einen Blog dazu, der quasi Propagandamaterial und Artefakte, nennt er sie, dort vorstellt, die zu dieser Stadt passen. Das ist so eine Dystopie, quasi Fiction, eine Dystopie, die dort gezeigt wird, so im Stil von 1984 und dann quasi ein kompletter Block voll mit so Postern und mit irgendwelchen anderen Sachen, die quasi aus dieser Zeit dann kommen sollen. Das ist schon sehr, sehr cool. Ich habe jetzt hier einen Artikel, den ich besonders nice fand. Und zwar heißt der, wie fängt er an? The Down Campaign and Kack 1973. Da gibt es quasi ein Poster from the 12th January 1973. It will be no longer legal. Punkt. Whatever you do, don't. Don't be one of those people who mistakes doing for not doing and you could face a fine. For more information, please reread this poster. Das ist sehr, sehr nice. Genau, und ich wollte dieses Poster haben, aber ich finde es nicht. Ich hätte es gerne ausgedruckt für die Arbeit. Aber ich hab's nicht gefunden, unglücklicherweise. Wenn mir das jemand bauen könnte, das wäre sehr, sehr, sehr nice.
Wie gut ist das? Ja, das Bild ist halt auch nicht super.
Nee, ich habe auch gedacht, dass ich es einfach ausdrucken kann, so wie es halt ist, aber es ist halt einfach auch schon richtig, richtig schlecht halt so fotomäßig gemacht.
Das gar nicht mal so gut. Ja, das wäre natürlich nice.
Das wäre ganz nice. Genau, der Blog ist auch aktuell, das heißt, es werden immer noch Sachen zum aktuellen Zeitgeschehen gepostet, was ich sehr, sehr cool finde. Zum Beispiel gab es hier vor kurzem erst ja, also es gibt eine ganze Menge Sachen hier. Social Distancing Laws 1970 ist dann illegal to gather in groups of one. If you found yourself within 6 feet, whether in public or at home, you could face a prosecution resulting in a fine or prison sentence to 6 years. Finde ich sehr nice. Und genau, ganz viele solche Poster. Sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gekannt habt, aber ich habe es quasi das erste Mal heute kennengelernt.
Nein, ich kenne das auch erst, seit du das...
Wunderbar. Haben wir beide was gelernt wieder, beide was Neues im Internet gefunden, was schon immer da gewesen ist.
Ja, ist wirklich, wirklich auch gut gemacht, kann man nix sagen.
Sehr, sehr nice. So, how to disable the signal pin. Oh, erzähl mir mehr.
Genau, eigentlich war das irgendwie auch so ein Blast, aber... Wir haben ja da auch schon drüber gejammert. Man kann in der neuesten Version oder beziehungsweise ab halt 4.6.6.1 Beta oder neuer kann man in Settings Advanced Pin Settings Disable Pin. Und nachdem da ganz viele Leute rumgejammert haben, dass wo sie das mit den Pins so richtig gepusht haben, haben sie jetzt gemerkt, dass doch irgendwie Leute gibt, die das vielleicht einfach disablen wollen und sagen wollen, ich will das kein Online-Bullshit-Backup-Ding sie haben und da kann man es jetzt disablen. Und ich glaube, der Ding hier ist vom 10., das heißt vielleicht mit ein bisschen Glück.
Also ich bei mir ging's.
Gar nicht geschaut. Ja.
Bei mir ging's.
Genau. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert, weil ich die Signal-App so selten aufmache, dass mir eigentlich egal ist, ob die gelegentlich mal nach Pint fragt.
Okay.
Ah, hier, jetzt, wenn ich die aufmache, kommt hier Introducing Pins, Create Your Pin, und dann kann man oben auf die drei Punkte drücken und sagen Disable Pin, und dann Disable Pin und bam.
Nice, sehr, sehr gut.
Plus eins und Like, genau, weil wir darüber sehr, sehr gesprochen gut. haben, für alle, die vielleicht das auch disablen wollen.
Ja, direkt gemacht, war nämlich super nervig.
Genau. Dann hier next Sam Drucker?
Drucker?
Keine Ahnung. Was es ist so ein kleines Tool, um Pakete, es geht so ein bisschen in die Richtung, ich weiß nicht, ob ihr OS Query kennt.
Mhm.
Und es halt um Pakete zu im Prinzip Listen. Also es ist ziemlich, ziemlich simpel eigentlich. Man macht dann halt einfach eine Liste mit Paketen und loggt die halt zentral in einer Datenbank.
Ach so, quasi für so ein Software Bill of Material.
Ja, genau, für so irgendwie, ich habe hier so ein paar Server und ich möchte jetzt wissen auf, irgendwie jetzt kommt irgend so eine CVE für irgendwie Nginx, und ich möchte jetzt wissen, wo läuft überhaupt ein Nginx oder auch, wo läuft ein Nginx älter als XY, der halt jetzt vulnerable ist, den man updaten muss.
Aber da hoffst du quasi, dass erstens quasi das Nginx über die Standardquellen installiert ist und zweitens, dass nicht irgendwie irgendwelcher Docker-Quatscher läuft, der dann nochmal seinen eigenen Nginx mitbringt.
Okay. Ja, korrekt. Also das ist halt, wenn du dein Deployment so
Kann es auch in Docker reingucken? Nee, oder das kannst du leider nicht.
Du kannst diesen Collector halt selber, du kannst dir da bestimmt auch einen Collector für deine Docker-Sachen schreiben.
Nee, keine Lust, um was zu machen.
Ja, genau. Ich habe es mir mal angeschaut, ich habe es auch noch nicht aufgesetzt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich sowas
brauche überhaupt.
Überhaupt brauche, genau, weil wie man sieht, Monitoring und so, vielleicht sollte ich mal mit diesem SSL und Web-Monitoring-Zeug anfangen, bevor ich dann sowas mache, aber
kann einfach alle Sachen gleichzeitig machen.
Who knows? Ich habe es irgendwie, ist mir über den Weg irgendwo gesehen, gedacht, das ist eigentlich noch interessant. Und dann noch was Kurzes, und zwar, was ich ganz häufig mache, ist git commit -a -m. Und dann kann man da einfach die Message angeben und -a includet halt alle Files, die gerade gechanged sind, um Commit zu machen. Und
die Commit Message.
Genau, für M für die Commit Message. Aber man kann auch mehrfach das -m machen und dann gibt es direkt ein Multiline.
Aha. Das habe ich auch gelesen, aber ich benutze das tatsächlich so, wie auch quasi deine Shell das dann unterstützt. Du kannst quasi die doppelten Hochkomma am Ende nicht zumachen und dann Enter drücken und nochmal Enter drücken und dann noch mehr reinschreiben.
Genau. Das ist das Zweite, was auch geht. Erstens mal eben, man kann mehr M und dann hat man Multiline oder man benutzt dieses Shell-Ding, wo man einfach die Codes offen lässt und weiterschreibt.
Wie heißt das?
Und
hat irgendwie so einen tollen Namen.
Ja.
Ja.
Das ist super gut. Ich wusste nicht, dass das geht und ich benutze das Git doch auch schon ein bisschen länger, genau. Und ich habe bis jetzt immer irgendwie das viel zu kompliziert gemacht. Nein, ich würde es ganz einfach.
Einen Editor aufgemacht, wo das dann da rein ist und so.
Ekelhaft. Das habe ich noch nie verstanden.
Editoren oder?
Ja, genau. Editoren, wie man da wieder rauskommt aus diesem
Scheiß-Editor, wenn man den aufgemacht hat. Ja, das ist ein Escape-Game.
Mhm. Ja, das ist aber das, da kann man nicht gewinnen.
Nee, da sind schon Leute verhungert bei. Okay. Sind
schon Leute verhungert. Genau, apropos verhungern, ich krieg die Überleitung nicht hin, ist auch egal. Link Cleaner ist ein wunderbares Plugin, was ich benutze hier für den Podcast und meine Bookmarks und sowas sauber zu halten von diesen ganzen Tracking UTM-Parameter, die da hinten dranhängen. Wenn du irgendwie über den RSS-Feed gehst, hat er dann quasi UTM-Source und UTM-Blablabla, die ganzen ganzen anderen Tracking-Parameter von Amazon und AliExpress fliegen da alle weg und der Link-Cleaner sorgt quasi dafür, dieses Zeug wegzumachen. Und finde ich gut. Hatten wir jetzt quasi vorher darüber geredet, ja. Warum meine Links denn immer so schön sauber sind. Ah, jetzt wisst ihr es.
Schön saubere Links. Also wenn auch ihr schön saubere Links haben wollt, dann installiert euch dieses Add-on, was der Felix natürlich von vorne bis hinten schon durchgescannt hat, ob da nicht irgendwelche anderer Scheiß drin ist.
Ja, Mann. Ich installiere einfach irgendwelchen Scheiß.
Nee.
Sorry. Andere Leute.
Ja. Okay.
Nee, das ist schon nice. Beste Sache.
Beste Sache. Plugins sind sowieso gut. Das sieht das System zum Abstürzen bringen, weil man zu viele Plugins hat. Ich habe
diese Naysayer, ey.
Ja, aber wobei ohne Plugins, ich habe jetzt die Woche tatsächlich mal, nee, also ich habe ein paar Stunden das Web ohne diesen Adblocker oder ohne einen Adblocker gesurft. Es ist echt.
Aber warum? Das geht gar nicht.
Ich wollte das mal, ich selbst versuch.
Ich hoffe, der ist quasi zu deiner Zufriedenheit ausgegangen.
Ich wollte mal echt verstehen, wie normale Leute dieses Internet sehen. Es war erschreckend. Mhm. Also du kannst ja nicht mal, weiß ich nicht, es war tatsächlich auch eine Linux oder eine News-Seite über ein Linux-Thema. Es war nicht benutzbar. Also weil du
Lass mich raten, das war DistroWatch. Und alles hat auch in MX-Linux gezeigt. Tausende Sachen, die einfach nur auf MX-Linux gezeigt haben.
Ach, Tech Crunch, Tech irgendwas. Ach so, mich mal, keine Ahnung. Jedenfalls ein Artikel über Linux-Distribution für Firewalls, glaube ich, ging's. Tech-Radar, war das das? Ja, Tech-Radar heißt das Zeug. Und es ist echt, du liest irgendwie einen halben Abschnitt, dann kommt irgendwie Werbung, dann liest du wieder einen halben Abschnitt, dann kommt wieder Werbung und links und rechts ist auch noch Werbung und eigentlich, nee, dieses Internet ist nicht benutzbar ohne. Also deswegen nochmal, installiert euch Plugins, weil die helfen, dieses Internet zu benutzen.
Zum Beispiel ein wunderbares Plugin, Adblocker installieren.
Ja,
die einzige
uBlock Origin, sucht euch
ja,
das aus.
Ja, uBlock Origin natürlich. Ein Adblocker, also den einen Adblocker.
To rule them all.
The one Adblocker to rule them all, ja.
So, dann sind wir durch für heute. Und wir hören uns in 1, 2, 3 Wochen wieder. Bestimmt.
Machen wir das so.
Ja, wie immer kündigen wir das kurzfristig ein paar Minuten vor.
Kurzfristigst, ja. Auf Mastodon und Twitter manchmal.
Genau, wenn wir das Passwort wieder gefunden haben vom Mastodon-Account.
Ich habe das Passwort gefunden, aber du musst mir die E-Mail-Adresse nochmal sagen. Bei Gelegenheit.
Witzig. Ich habe hier ein Passwort, aber ich weiß die E-Mail-Adresse nicht. Ganze kann man das nicht da sagen. So, ich habe leider meine E-Mail-Adresse.
Ich habe leider meine
E-Mail. Mein Passwort noch.
Kriegen wir bis zum nächsten Mal hin. Also ich wünsche euch wieder mal eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Der Gerät.
Das Gerät. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.